herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle hier zur 56. Ausgabe unserer Gesprächsreihe. Und ja, heute hat mich der Weg mal wieder nach Köln geführt, aber nicht, wie man vielleicht dann glauben möchte, auf das große, also schon auf das DLR-Gelände, aber nicht zum DLR, denn hier, wie vielleicht manche auch wissen, die ja etwas aufmerksamer zugehört haben, gibt es auch noch einen besonderen Bereich, nämlich das Astronautenausbildungszentrum. Und das hat sehr viel mehr mit der ESA zu tun. Und heute wollen wir aber nicht über Astronauten sprechen, sondern, naja, so ein bisschen, womit die Astronauten eigentlich so beschäftigt sind. Ganz konkret möchten wir sprechen über Forschung, und zwar Forschung, die gemacht wird auf der Internationalen Raumstation, auf der ISS. Und als Gesprächspartner für dieses Thema begrüße ich Martin Zell. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Raumzeit. Du bist eingebunden in das ISS-Projekt von der ESA her. Da gehen wir gleich drauf ein. Was mich mal erstmal interessieren würde, ist, du bist ja auch schon wahrscheinlich ein bisschen länger dabei. Was war denn dein Weg in die Raumfahrt?
Ich habe nach meinem Studium, traditionelles Maschinenbaustudium, an der Universität schon Raumfahrtexperimenten begonnen. Zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Experimente auf Höhenforschungsraketen gemacht und auch Space Lab Experimente zu der Zeit entwickelt und die von meinen Kollegen unterstützt.
Space Lab war was?
Das war die wissenschaftlichen Missionen an Bord vom Space Shuttle, die mit der ersten Mission vor circa im November werden es 30 Jahre sein, die First Space Lab Mission, ja, auf der auch Ulf Meerwold das erste Mal geflogen ist, begonnen haben, wo es dann die D1, D2 Missionen gab, national und natürlich viele internationale Missionen zusammen mit NASA, die dann bis 1998 gelaufen sind. An die Space Lab Missionen hat sich natürlich dann das Raumstationsprogramm angeschlossen mit dem Aufbau der Raumstation Ende des letzten Jahrtausends und dem Beginn des Betriebs.
Und damit warst du schon verbunden?
Damit war ich damals schon quasi verbunden. Ich bin Ende der 80er Jahre damals noch zu Dornier gegangen, was dann danach DASA war, Astrium, und habe dort Payloads gebaut, im Wesentlichen für Space Lab, ja, für die Fluidphysik, für die Materialforschung, wo wir dann natürlich auch im Missionsbetrieb eingebunden waren, zusammen mit der NASA. Das waren kooperative Missionen in den 90er Jahren und danach dann natürlich die Entwicklung der Raumstationsanlagen. Und schlussendlich bin ich dann seit 2003 bei der ESA in Noordwijk, zwischen Amsterdam und Den Haag.
Beim ESTEC.
ESTEC, ja. Und dort zuständig für die Raumstationsnutzung und seit circa 2 Jahren hier auch am Europäischen Astronautenzentrum für das Astronautentraining und den medizinischen Support für die Astronauten.
Aber wie bist du denn überhaupt auf den Film gekommen, in die Raumfahrt zu gehen?
Es war im Wesentlichen die Forschung, eigentlich die Forschung und die Technik, die mich dazu geführt hat. Einfach das Experimentieren unter sehr speziellen Laborbedingungen und Weglassen oder Hinzufügen von gewissen Parametern. Also Weglassen ist mehr die Modulation der Schwerkraft. Das Hinzufügen ist für manche Probleme die kosmische Strahlung. Und natürlich die sehr oder Vakuum, was wir auch haben auf der ISS, oder spezielle Beobachtungsbedingungen, die dort gegeben sind, durch den Orbit, durch die auch relativ niedrige.
Ich meine, du bist aber schon immer wieder in der Jetztzeit. Ich wollte mal so ein bisschen auf den Ursprung kommen. Also ich meine, man muss ja überhaupt erstmal auf den Punkt kommen, sich in diesem Bereich überhaupt engagieren zu wollen. Also war das von Anfang an dein Ziel, schon mit der Ausbildung in die Raumfahrt zu gehen?
Eigentlich nein, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen auch das relativ traditionelle Maschinenbaustudium. Ich habe nicht Fachrichtung Luft- und Raumfahrt studiert, sondern wirklich klassischen Maschinenbau, Konstruktion und Entwicklung, und wo eigentlich alles enthalten war, aber keine orbitalen Flugbahnen und diese Sachen. Aber ich habe immer sehr viel Spaß an der Kombination aus Entwicklungsaktivitäten, das heißt Ingenieursaktivitäten und Wissenschaft gehabt. Ja. Und dadurch, durch die Entwicklung von solchen Anlagen oder Experimente für Wissenschaftler damals natürlich, nach meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere an der Uni, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, dies zu optimieren. Ja. Denn die wissenschaftlichen Requirements mit den technischen Randbedingungen von der Mission oder auch von Sicherheitsaspekten, dies alles unter einen Hut zu bringen und versuchen das auch im Rahmen natürlich der finanziellen und zeitlichen Randbedingungen, das optimale Gerät daraus zu machen, mit dem die Wissenschaft dann letzten Endes möglichst viel anfangen kann. Und es war natürlich auch immer das Interesse, was kommt raus dabei?
Also bist du sozusagen gar nicht so sehr ein Wissenschaftler selber vom Herzen, sondern mehr so ein Wissenschaftslogistiker?
Im Prinzip, gut, man hat seine Promotionszeit, wo ich selber Experimente in der Fluidphysik, also CD-Vorgänge unter Schwerelosigkeit untersucht habe. Dies im Wesentlichen damals, das war Mitte der 80er Jahre noch, auf Höhenforschungsraketen, also Kurzzeitmissionen. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, bleibt man ewig an der Uni und macht einfach immer weiter auf dem Gebiet oder auch andere Dinge gegebenenfalls auch oder geht dann in die Industrie? Für mich war es relativ klar, es wird in die Industrie sein, aber etwas, was sehr, sehr wissenschaftsnah ist, wo man Technik und Wissenschaft miteinander verbinden kann und die Herausforderung hat, möglichst viel für die Wissenschaft zu tun, neue Dinge zu realisieren. Und was natürlich interessant ist, es sind praktisch alles Prototypen, die dort gebaut werden. Es ist keine Serienfertigung, das natürlich auch mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, Prototyp ist ein Prototyp.
Ja. Genau.
Und das ist natürlich das auch das Interessante. Und vor allem, wenn man nicht nur den Prototyp entwickelt, baut, testet, sondern auch betreiben kann. Mit dem Wissenschaftler direkt neben sich, ja, oder wo der Wissenschaftler sagt, mach du die Sache mit dem Joystick, um es jetzt mal plakativ zu sagen.
Ja. Also sozusagen die wissenschaftliche Tätigkeit zu begleiten, das ist schon so ein langes Steckenpferd gewesen.
Absolut. Und das ist heute nach wie vor, nach praktisch 30 Jahren, immer noch spannend. Ja, die wissenschaftlichen Ziele sind immer neu, immer anders. Und es ist auch nie das Gleiche. Ja, das schreitet immer weiter fort. Die diagnostischen Methoden werden immer besser, immer feiner, immer ausgefuchster irgendwo. Natürlich damit auch die Geräte komplizierter. Und die richtige Balance zu finden und natürlich auch in Verbindung mit den finanziellen Ressourcen, ja, mit der Zuverlässigkeit der Geräte, mit der Handhabbarkeit, ja, Fernsteuerbarkeit vom Boden aus oder der Bedienung durch die Astronauten, das ist so ein bisschen die Herausforderung, diese unter einen Hut zu bringen.
So, jetzt bist du bei der ESA. Primär, also bist sozusagen mal hier, mal in Holland, also pendelst sozusagen immer zwischen Estek und Köln hin und her, wenn ich das richtig sehe.
Das ist richtig und dann kommt natürlich noch ein großer internationaler Aspekt dazu. Das ist ja nicht nur die ESA alleine, die da auf der Raumstation irgendwas tut, sondern in der Kooperation, der internationalen Kooperation mit allen möglichen Partnern, USA im Westen, Kanada, um mal wirklich West-Ost zu gehen und dann Russland, Japan. Und hier gibt's natürlich eine viele Gemeinsamkeiten, es ist gemeinsame Forschungsziele, aber auch rein technisch, der Aufbau der Raumstation, die Zusammensetzung, die Nutzung der verschiedenen Module und natürlich auch die damit verbundenen Ressourcen von der Crew, von den Astronauten, vom Transport, von der Akkommodation, von einzelnen Experimenten oder Anlagen. Das ist also ein sehr, sehr internationales Szenario, was natürlich sehr, sehr interessant ist, aber natürlich auch mit mancherlei Problemen behaftet ist, das ist ganz klar.
Und was ist jetzt sozusagen deine offizielle Aufgabenbeschreibung? Also was steht auf der Visitenkarte? Was ist sozusagen die Definition dessen, was du tust?
Ich bin zuständig als Leiter der Nutzung für die Raumstation und das Astronauten Training und Medical Support, auf gut Englisch heißt es Head of ISS Utilization and Astronaut Support Department. Wobei die ISS Utilization Geschichte bei ESTEC stattfindet, ja, und Astronaut Support, das heißt Training und Medical hier am EAC in Köln. Mhm. Das heißt, ich glaube, die EAC-Sache ist damit relativ klar. Die ISS-Nutzung ist folgendermaßen, ich bin zuständig für das europäische Programm für das Nutzungsprogramm, angefangen von der von den wissenschaftlichen Ausschreibern, wo wir Forschungsmöglichkeiten an oder Missionen anbieten, über die Umsetzung, das heißt die Entwicklung von Experimenten, von ganzen Anlagen, die man für gewisse Experimente braucht, mal mehr, mal weniger, und natürlich das Testen und für den wissenschaftlichen Betrieb von diesen Anlagen, also praktisch von Anfang bis Ende des Nutzungsprogramm auf der Internationalen Raumstation.
Also um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und auch vielleicht nochmal den Leuten irgendwie klar zu machen, die das bisher noch nicht so ganz so realisiert haben, weil ich treffe auch selber immer wieder auf Leute, die das so gar nicht auf dem Zeiger haben. Da fliegt eine Raumstation um unsere Erde herum so, und die wird rund um die Uhr bespielt, und vor allem, sie fliegt da sozusagen nicht nur herum, weil es so schön ist, eine Raumstation zu haben, ist natürlich auch schön so, sondern sie wird eben auch ganz konkret genutzt, und der primäre Nutzen dieser Raumstation ist genau diese Forschung. Ja, also es ist kein Selbstzweck, um mal auszutesten, dass man irgendwie eine Raumstation fliegen lassen kann, sondern das ganze Ding ist von vornherein für Forschung gebaut, und das ist 99% der Aktivität, würde ich sagen, wenn nicht gerade Musikvideos aufgenommen werden oder was repariert werden muss.
Sagen wir so, es ist, das wäre der Idealzustand, nur ja. 90%. Es ist nicht ganz so.
Ich habe hochgegriffen.
Und nein, natürlich, die Raumstation ist ein Riesen, auch auf gut Neudeutsch, Vehikel, ja, nennt sich wirklich Vehikel. Es gibt auch das Vehicle Office bei der NASA dafür, die natürlich dauernd auch im Prinzip bedient, gewartet werden muss, ja, so dass also ungefähr 2/3 der Crewzeit für diese Aufgaben eingesetzt werden.
2/3 für Maintenance.
Um die ISS wirklich zu betreiben, Maintenance zu machen, ungefähr 1/3. Ein bisschen mehr als 1/3 inzwischen, nachdem der Aufbau der Raumstation praktisch komplett ist, wird für die Forschung eingesetzt. Das lässt sich in Zahlen übersetzen. Heutzutage hat man pro Woche zwischen 35 und 45 Stunden Astronautenzeit für die Forschung auf 3 Astronauten bezogen. Und die wöchentliche Arbeitszeit eines Astronauten sind gut 30 Stunden. Das heißt, auch praktisch ihre ganzen Fitnessübungen fallen praktisch auch in die Arbeitszeit rein. Die braucht pro Tag mit 1,5 bis 2 Stunden zu Buche schlagen irgendwie.
Also geht gar nicht mehr nur um den Maintenance der ISS, sondern es geht auch um die Maintenance der Astronauten selber.
Der Astronauten und deren Fitness- und Gesunderhaltung, ganz klar.
Ja.
Und das, also diese 35 bis 45 Stunden richtet sich ein bisschen je nachdem, was anfällt, ob neue Crew ankommt oder ausgetauscht wird oder ob ein Cargo-Vehikel ankommt. Das ist so ein bisschen die Bandbreite. Die bezieht sich also auf 3 Crew. Das heißt, die russische Seite hat nochmal die gleichen Ressourcen im Prinzip. Und das ist auch ein separates Planungsspektrum. Das heißt, NASA, Kanada, ESA und JAXA, die Japaner, planen praktisch einen Ressource-Composite zusammen, und die Russen haben praktisch die zweite Hälfte. Und die Russen stellen ja auch immer die Hälfte der ISS-Besatzung. Es sind immer 3 Russen und 3 andere.
Ja,
von den anderen 4 Partnern.
Ja, der Beitrag der Russen kann da nicht gering genug eingeschätzt werden. Warum das so ist, das wird einem auch schnell klar, wenn man da auf die Geschichte blickt. Und dann kann ich auch noch mal kurz hier in die Geschichte von Raumzeit reinblicken, denn ich habe ja schon einmal hier über Raumstationen gesprochen, und zwar mit niemand geringeren als mit Reinhold Ewald in der 10. Ausgabe von Raumzeit war das hier das Thema, und da haben wir natürlich auch über die ISS gesprochen, aber wir haben auch viel gesprochen über die gesamte Entwicklung. Und während ja die Amerikaner sich viel mit dem Mond auseinandergesetzt haben und auch mit anderen Missionen, die Russen ja relativ früh auf dieses Raumstationskonzept haben sich darauf konzentriert und waren ja dann auch sehr erfolgreich mit mehreren kleineren Modulen, die über die Jahre betrieben wurden, und hatten dann quasi mit der Mir so die erste wirklich größere Langzeitmission ja mit drin. Da war ja Reinhold Ewald dann auch als deutscher Astronaut an Bord. Ja, und dann kam es zu ISS, die ja insofern wirklich was Besonderes ist, wie das I im Namen schon aussagt, diese internationale Kooperation, so hat ja im Prinzip auch in dieser ganzen Raumfahrt so ein neues Zeitalter eingeläutet, finde ich. Also dass einfach dieser alte Wettstreit der Nationen sich eigentlich mehr in so ein Kooperationsding umgewandelt hat.
Würde ich absolut auch so sehen, auch mit vielen Vorteilen, denke ich, sicher auch mit gewissen Problemen. Ich glaube, man kann auch sagen, der zeitlich gesehen der zweite Teil der Mir war eigentlich schon die Vorstufe von diesem Kooperationsprojekt, wo es dann auch Shuttle to Mir gab, ja, und die Kooperation mit den Amerikanern. Es sind viele nicht-russische Astronauten auf der Mir gewesen, wie schon gesagt, vorhin Reinhold Ewald, Thomas Reiter, auch für Langzeitmissionen. Und das hat dann auch letzten Endes dazu geführt. Und auf der Mir wurde natürlich viel Technik, Langzeittechnik, nicht nur getestet, sondern wirklich benutzt, ja, auch langzeitmäßig. Und vieles von der Mir-Technik ist natürlich in der einen oder anderen, teilweise auch abgewandelten Form, immer noch auf der Raumstation präsent, vor allem im russischen Segment. Und insofern sind auch gewisse konzeptionelle Unterschiede, abgesehen von der äußeren Form der Module, die ein bisschen unterschiedlich sind zwischen dem US-Teil und dem russischen Teil, aber natürlich auch innen die Technik, ja, wo die Russen im Prinzip noch das total integrierte Konzept haben, das natürlich nicht so wartungsfreundlich ist, ja, und auf der westlichen Seite das mehr modulare System, wo man gewisse Dinge einfach austauschen kann, wie jetzt gerade letzte Woche in Columbus die zweite Wasserpumpe ausgetauscht wurde, was eine relativ einfache Aktion war, natürlich immer mit gewissen kleineren Problemen, aber was auch problemlos geklappt hat, ja. Mit Standardschnittstellen und so weiter.
Die hat geleckt, ne? Da ist Wasser ausgetreten.
Ja, und wir haben dann keine Redundanz mehr gehabt. Wir haben also Columbus die letzten paar Monate nur mit einer Pumpe betrieben. Ja. Aber das ist damit wieder revidiert und wir haben wieder ein vollkommen redundantes System. Und das ist natürlich auch wichtig, dieser Aspekt, um so eine Langzeit-Orbitalstation am Leben zu erhalten und auch attraktiv zu halten für die Wissenschaftler, weil die Rechner, die alten Rechner sind natürlich rein von der Performance nicht gerade berauschend, ja. Und jeder Wissenschaftler hat in seinem Labor etwas Besseres, ja, als es auf der Raumstation gibt. Insofern muss man da gewisse Standardschnittstellen haben, um auch die nächste oder übernächste Generation von Equipment hier einzubauen. Sei es die Rechner oder Pumpen oder Power-Module oder diverse Dinge, die halt dann letzten Endes einfach austauschbar sind, ohne dass man das ganze Teil praktisch austauscht, ja, und ein neues hochbringt. Und es ist ja auch so, nachdem jetzt der Shuttle nicht mehr fliegt, ja, wird natürlich auch die Anzahl der neuen Racks beschränkt durch die Transportmöglichkeiten im japanischen Vehicle HTV, ja, das bis auf weiteres ja noch fliegt, ja, und dort auch Racks transportiert.
Warum ist das jetzt nur von dem japanischen Vehikel beschränkt? Es gibt ja noch das ATV, oder passen da gar keine Racks rein?
Da sind zwar im ATV sind Racks drin, auch größenmäßig vergleichbar, ja. Aber diese sind fest einbaut. Das sind im Prinzip wirklich Art, wie soll man sagen, Regale im Prinzip, wo man Cargo transportieren kann, wo Cargo entsprechend so reingeschoben werden kann und natürlich dann entsprechend fixiert wird. Währenddessen man im und auch das Hatch zwischen, also die Öffnung zwischen ATV und dem russischen Segment, die ist ungefähr 70 Zentimeter, würde man kein Rack durchbringen, rein von der Dimension.
Und das japanische Modul wird mit dem...
Das wird zum einen vorne an der Vorderseite der ISS angedockt, im Prinzip an dem Knoten 2, der in der Mitte zwischen dem Columbus-Modul und dem Kibo-Modul der Japaner ist. Entweder oben drauf oder unten hin, ja, oder sogar von vorne, wo Shuttle immer angedockt hat.
Ja.
Und dort ist halt dieses große quadratische Hatch, ja, okay. Also wo man also damit auch ganze Racks ausladen kann. Und ja, natürlich wieder einladen, wenn man diese entsorgen wollte.
Also die Raumstation ist auch so in sich so ein bisschen auch so ein Wettstreit der Systeme, weil es sehr viele unterschiedliche Standards gibt und je nachdem, aus welchem Loch man rausguckt.
Es ist ein gewisser Wettstreit der Systeme, aber es ist einfach manches auch, würde ich sagen, historisch gewachsen. Ja, ja. Man hat vor allem im russischen Teil gewisse Bestandteile der damaligen Mir-Technik übernommen und natürlich entsprechend weiterentwickelt. Aber es ist trotz alledem fantastisch, weil es passt sehr vieles zusammen. Also ist nicht alles uniform, aber die Powerversorgung passt zusammen. Ja, das Datenbus-System ist in vielen Fällen gleich oder ähnlich oder kompatibel zumindest. Ja.
Nur das Wasser ist unterschiedlich inzwischen. Im russischen und dem amerikanischen Teil meine ich mich noch erinnern zu können aus dem letzten Gespräch mit Reinhold Ewald.
Ich glaube, inzwischen ist es mir nicht tatsächlich bewusst, dass es unterschiedlich ist. Auch ATV bringt ja Wasser, das durchs russische Segment dann letzten Endes transferiert wird.
Aber die Kreisläufe sind separat.
Die Kühlkreisläufe sind separat, das ist richtig. Während die Stromversorgung im Prinzip ein großes System ist, das von den vier großen Solarpanel-Arrays gespeist wird, die also auf dem Truss angebracht sind. Somit versorgt also der US-Teil im Prinzip auch den russischen Teil mit Power, mit den 4x20 Kilowatt, die dort generiert werden.
Bevor wir vielleicht mal ganz konkret dann auch auf die Wissenschaft selbst kommen, die jetzt so dort gemacht wird, vielleicht nochmal so auch so ein bisschen der organisatorische Rahmen nochmal vorneweg. Also ISS ist ein internationales Projekt, so es gibt ein europäisches Modul, das Columbus-Modul, es gibt das japanische Modul, teilweise wird das dann wieder in solchen Clustern gemeinsam verwaltet. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du quasi so für alles außer dem russischen Teil zuständig, also was die Forschung betrifft.
Wobei nicht da mal, ja. Selbst da gibt es keine Differenzierung. Wir machen also durchaus, auch in früheren Jahren, bevor wir Columbus oben hatten, das Labor seit 2008, hatten wir viele Experimente im russischen Teil der Raumstation gemacht und haben auch jetzt wieder ein größeres Frame Agreement, also ein Rahmenabkommen, gemeinsame Experimente mit den Russen zu machen, die teilweise schon laufen. Also wir haben ungefähr mit den Russen 30 gemeinsame Forschungsprojekte momentan identifiziert oder schon wirklich unterwegs.
Ja, aber wie verteilt sich denn dann auch so die finanzielle Last auf die einzelnen Teilnehmer? Also das ist ja alles nicht ganz billig so und wenn jetzt alles so irgendwie überkreuzt ist, verliert man dann nicht komplett den Überblick?
Das ist sicherlich richtig. Also es gibt keine harte Trennung zwischen dem russischen und dem US-Teil. Ich nenne es jetzt immer mal US-Teil, der ja. NASA, CSA, JAXA und ESA umfasst. Das ist, sagen wir mal, pauschal 50-50. Mhm. Ja. Die Russen kümmern sich um ihren Teil selbst. Das heißt, mit dem Crew-Transport, mit dem Cargo-Transport via Progress-Vehikel. Und gut, sie haben im Prinzip permanent die Hälfte der Crew. Wenn man sich jetzt mal mit dem westlichen Teil beschäftigt, und das ist im Prinzip das Abkommen, in dem Memorandum of Understanding, da hat NASA ca. 75% der Raumstation als größter von den westlichen Partnern. Dann die JAXA, das heißt die Japaner, 12,8%, ESA 8,3% und die Kanadier 2,3%. Und so, und diese Zahlen, ja, dieses Verhältnis teilt sich sowohl in die quasi Pflichten, das heißt die Bringschuld, und aber auch in die Möglichkeiten, dort gewisse Dinge zu tun, zu experimentieren, den Teil von der Crewzeit, den man bekommt, ja, den Teil des Transport, den man bekommt, teilt sich entsprechend so auf. Das heißt, um jetzt mal vielleicht den europäischen Teil zu beschreiben, wir haben unser Columbus-Labor oben seit gut 5 Jahren, im Februar waren es 5 Jahre. Seit damit, im Februar 2008, haben praktisch die Pflichten der ESA auch begonnen. Und das heißt, wir müssen die sogenannten Common System Operations Cost bezahlen oder erbringen. Mhm. Das heißt, im, Immobiliensinne wird man es Nebenkosten nennen, die allerdings bei der Raumstation etwas substanzieller sind.
Ja.
Die ESA macht das so über die ATVs, also die Automated Transfer Vehicles, wo jetzt momentan seit circa einem Monat ATV-4 angedockt ist. Ja, und,
die Einstein-Mission. Ja, ja.
Genau, mhm. Und 6,5 Kilo Cargo auf der Raumstation, Cargo verschiedener Sorten, also das sogenannte Dry Cargo, was in diesen Racks ist, denn natürlich Treibstoff, Wasser, Gas abgeliefert hat. Und diese, ich nenne es jetzt mal pauschal 6,5 Tonnen pro Vehikel, oder es können auch bis zu 7 sein, werden uns als Kredit im Prinzip angerechnet zu einem gewissen, mit einem gewissen Konversationsfaktor. Und damit bezahlen wir quasi in kind, das heißt in mit Transportleistung unsere den wesentlichen Teil unseres Raumstationsbeitrags. Ja. Und deswegen müssen wir wir als ESA in gewissen Abständen ein ATV fliegen, ja, um dies entsprechend zu tun. Mhm. In der Zukunft wird dies das Service-Modul für das MPCV sein, mit dem wir dann den Rest unserer Bringschuld bis 2020 bezahlen und danach wird man entsprechend sehen.
Auf Basis der ATV-Technologie wird ein Modul gebaut, was dann auch für Astronauten gedacht ist, was von den USA eingesetzt werden
genau,
wird.
Aber mit der neuen Generation Raketen. Eigentlich nichts mit der Raumstation zu tun hat. Ja, das ist also für jenseits von Low Earth Orbit gedacht. Ja. Und das ist dann im Prinzip die Zukunft. Ja. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, den die ESA auch bezahlen muss, also für Telekommunikation und solche Kosten. Und natürlich den eigenen Aufwand, das heißt, um das Columbus-Kontrollzentrum zu bedienen oder zu betreiben, das ATV-Kontrollzentrum, die User Support und Operations Centers, wo also die Experimente betrieben werden, typisch europäisch, 9 dezentrale Zentren für die Nutzung in verschiedenen Ländern und natürlich auch der Engineering Support, das heißt der sogenannte Industrial Operator, das Industrial Operator Team, geführt von Astrium und Thales Alenia in Italien und vielen anderen Firmen als Unterauftragnehmer, die sich natürlich um die Technik kümmern, ja, die sie teilweise oder größtenteils auch entwickelt haben und natürlich jetzt in den ganzen Jahren sich um den technischen Support, um die Problembeseitigung und natürlich auch um die Evolution des Equipments on Orbit kümmern.
Mhm. An der Stelle nochmal kurz 2 Verweise auf vorangegangene Gespräche, die jetzt hier vielleicht auch relevant sein könnten für jeden, der das noch nicht gehört hat. In der 17. Ausgabe habe ich mit Nico Dettmann gesprochen, zuständig fürs ATV, natürlich über das ATV. Also wenn man sich mal da einen Einblick geben lassen soll in die faszinierende Technik dieses Moduls, wirklich beeindruckend. So, dieser vollautomatische Anflug an die ISS hat ja auch, sagen wir mal, den Rest der Raumfahrtwelt dann doch ganz gut beeindruckt. Und das Columbus-Modul wird ja dann auch vor allem von Oberpfaffenhofen aus, vom Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum, permanent überwacht und dort kommuniziert. Das Ausgabe 36 zu dem Raumfahrtkontrollzentrum. Ja, aber jetzt kommen wir doch nochmal genauer auf die Wissenschaft. Also ich habe natürlich ein bisschen übertrieben mit den 99%, aber es ist natürlich klar, darum geht es vor allem. Das ist der primäre Nutzen, den auch alle daraus ziehen und ziehen sollen. Und jetzt muss ja diese Wissenschaft in irgendeiner Form auch organisiert werden, weil es ja nicht so, dass ich jeder mal gerade ausdenken kann, so ach, ISS wollte schon immer was reinschieben ins REC. So einfach ist es nicht. Stellt sich die Frage, was ist der Weg für einen Wissenschaftler in die Raumstation, also zunächst einmal, für welche Bereiche ist das eigentlich überhaupt interessant? Wer will da eigentlich hoch? Und ja, wenn das dann gewollt ist, wie macht man's?
Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Diese generelle Setup oder die Organisation, wie die ISS-Nutzung quasi läuft. Ich fange jetzt mal ganz am Anfang an, wirklich mit der Ausschreibung von Fluggelegenheiten, von Experimentiergelegenheiten, die ESA alle paar Jahre macht. Wir bereiten gerade das nächste Research Announcement vor, das Ende des Jahres dann publiziert wird. Das sind ein internationales Research Announcement zusammen mit allen Raumstationspartnern.
Aber was heißt Research Announcement?
Also eine Forschungsankündigung oder ja. Eine Forschungsgelegenheit. Ja, oder
das heißt, es wird sozusagen ausgeschrieben.
Ja, man wird ausgeschrieben. Wir sagen dann, okay, in diesem Zeitraum und so gibt es diese Randbedingungen auf der Raumstation. Es gibt diese gerätetechnischen Voraussetzungen. Oder auch
wie weit in die Zukunft reicht das?
Wir haben momentan in unserem Pool Experimente, die wurden weitgehend 2010 selektiert, das waren die letzten beiden großen Ausschreibungen, die werden die letzten ungefähr 2016, 2017 abgearbeitet sein.
Mhm.
Ja. Die etwas komplexeren in dem Fall, für die eine Menge Hardware-Entwicklung notwendig war.
Aber wenn sie 2010 ausgewählt wurden, dann müsste ja auch schon vorher dieses Announcement dafür rausgegangen sein.
Also das Announcement geht praktisch ein halbes Jahr vorher raus. Okay. Also die Wissenschaftler haben ungefähr
ein halbes Jahr Zeit,
sich dazu melden. 5 Monate ungefähr Zeit, auf diese Ausschreibung zu reagieren, ihre Proposals zu schreiben, und die werden dann entsprechend von Gutachtern, also neutralen Gutachtern, evaluiert und auch quasi mit einer gewissen Punktezahl versehen, maximal 100.
Ja. Und das findet am ESTEC statt?
Wird von ESTEC organisiert. Also wir sind auch nicht die Wissenschaftler an sich. Wir nehmen auch da nicht teil an diesen Ausschreibungen. Wir organisieren die Ausschreibung.
Ja.
Und wir setzen dann die entsprechenden selektierten Proposals um. Das heißt, wir schauen, dass die Ziele mit den Randbedingungen, die auf der Raumstation herrschen, Crewzeit, Sicherheit und all die Dinge, kompatibel sind, ja, bauen wo nötig auch die entsprechende Hardware dazu und versuchen die natürlich mit den wissenschaftlichen Zielen von per se in Einklang zu bringen.
Mhm.
Die neue Ausschreibung, die jetzt Ende des Jahres kommen wird, die dreht sich vor allem um die Lebenswissenschaft, das heißt um die medizinischen Forschung und um die Biologie. Und diese Experimente, die dann Ende 2014 ausgewählt werden, die werden größenordnungsmäßig bis 2020 ungefähr abgearbeitet werden. Sodass sich da quasi ein kontinuierliches Spektrum von früher ausgewählten oder neu ausgewählten Experimenten ergibt, ohne dass es dort jetzt eine ganz strikte Rangfolge gibt, was zuerst war und was denn zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden soll. Dies richtet sich dann mehr nach den Randbedingungen. Ist die Hardware verfügbar? Muss sie erst entwickelt werden? Ist es ein sehr crew-intensives Experiment? Muss es vielleicht von irgendwelchen externen Konstellationen gewisse Dinge einhalten, wie jetzt Sonnenzyklus oder sowas, was man beobachten will? Aber meistens ist es mehr durch die Ressourcenrandbedingungen getrieben. Das heißt, Experiment-Hardware, ist die verfügbar und können wir es mit einer, vor allem im medizinischen Bereich, wo man sehr viel Crewzeit braucht, um die Experimente zu machen, können wir dies durchführen, beziehungsweise man muss halt dies dann entsprechend staffeln, ja, dass man dies mit den Limitierungen in Einklang bringt. Und natürlich, was sicher auch jetzt in der Übergangsphase zwischen Shuttle und den neuen Vehikeln ist, ja, ist die Probentransportlogistik, ja, ist die gegeben, vor allem die Rückführung der Proben, die jetzt wieder mit der SpaceX-Kapsel möglich ist, wo man bis zu 1,5 Tonnen praktisch von der ISS zurückbringen kann, teilweise auch thermisch konditioniert, vor allem die sensitiven biologischen oder medizinischen Proben, die teilweise in gefrorenem Zustand zurückkommen müssen und dann natürlich auch eine ununterbrochene Kette, also Kühlkette haben müssen. Währenddessen man nur in einer Sojus nur größenordnungsmäßig 50 Kilo zurückbringen kann.
Es wird heute die Sendung, die am meisten andere Sendung erwähnt, weil das alles gerade so wunderbar in den Zusammenhang passt und hier zusammenkommt. Ich hatte mich ja vor einiger Zeit schon mit Ulrike Friedrich vom DLR unterhalten, die ja für den Schwerelosigkeitsforschungsbereich zuständig ist. Primär fällt da natürlich der Parabelflug rein, wo wir sehr viel darüber gesprochen haben, was halt sozusagen überhaupt die Schwerelosigkeit an sich auch bringt, weil das ist ja eigentlich das Ding. Ja. Es geht ja gar nicht darum, hoch zu sein, sondern es ist einfach die Abwesenheit des unmittelbaren Einflusses der Gravitation, der eben für diese Projekte relevant ist. Sollte man vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen darüber reden, welche Bereiche das jetzt hier auf der ISS primär tangiert. Aber jetzt gerade bei dieser Auswahl fiel mir dann auch noch gleich ein anderes Gespräch ein. Es gibt ja, wir haben es ja schon erwähnt, auch noch diese Höhenforschungsraketen, vor allem halt in Kiruna, die zum Einsatz kommen. Und da hatten wir hier in der 45. Ausgabe nochmal eine Betrachtung dieses Rexus-Bexus-Projekts, wo ja im Prinzip junge Wissenschaftler auch schon genau an diesen Modus herangebracht werden. Wir wollen jetzt mal was machen und dort quasi so im Schnelldurchlauf als selektiertes Projekt eben all diese Anforderungen auch lernen, einem solchen Announcement auch das entsprechende entgegenzutragen, weil das zieht man sich ja jetzt mal nicht gerade aus dem Ärmel zu sagen so, ach ja, hier ISS, kein Problem, ich schreibe da mal ein paar Seiten zusammen, weil die Anforderungsliste ist natürlich extrem groß. Das Material muss den Startbedingungen entsprechen, muss entsprechende Sicherheits Vorkehrungen natürlich haben, um sonst nichts anderes zu gefährden etc. Das heißt, die Wissenschaftler, die letzten Endes auf so ein Announcement wirklich antworten können, müssen ja eigentlich auch eine gewisse Erfahrung haben oder zumindest auch ein bestimmtes Training genossen haben, um überhaupt erstmal an dieser Stelle auch sich melden zu können, oder?
Das ist sicher richtig und ich glaube, auch diese Kurzzeitmissionen sowohl im Fallturm wie auf den Parabelflügen und auch den Ballonen, also und Raketenflügen sind ganz hervorragend für junge Wissenschaftler, weil die sind vom Zeithorizont relativ kurzfristig. Ja, man kann diese in einem Jahr oder ein bisschen mehr letztendlich realisieren. Mhm. Man kann dort auch oft die eigene Hardware sogar fliegen, muss sie teilweise selbst sogar mitbringen. Mhm. Weitgehend und kann dabei also in vielerlei Hinsicht wissenschaftlich, technisch, operationell sehr, sehr viel lernen. Ja. Und das ist die ideale Einstiegsstufe letzten Endes. Währenddessen, es ist sogar auf der Raumstation etwas einfacher. Man braucht dort sehr natürlich solide Ideen. Warum muss das Experiment dort sein? Ist es ein Langzeitexperiment? Habe ich so viele Parameter und so weiter? Während und man muss natürlich eines betrachten, sind die allgemeinen Randbedingungen halbwegs kompatibel? Das heißt, ist etwas hochgiftig, ja, wird es auf der Raumstation etwas schwieriger, ja, ist etwas explosiv, sehr brennbar oder sonst sonstige Dinge, da wird es dann von der Safety her kritisch. Ja. Was auf den Raketenexperimenten viel, viel einfacher ist und fast ohne Einschränkungen durchführbar ist. Mhm. Deswegen machen wir auch in unserem Programm, dem europäischen Programm für Life and Physical Science in Space, also das heißt Lebenswissenschaften und die Physik, machen wir solche kritischen Experimente weiterhin auf erhöhten Forschungsraketen, zwischen 6 und 12 Minuten Dauer, oder welche, die eine sehr, sehr stringente Probenlogistik haben. Das heißt, eine halbe Stunde vor dem Start rein in das Experimentmodul und Viertelstunde nach der Landung wieder zurückgeholt ins Labor, was natürlich auf der ISS nicht geht. Ja. Das ist alles sehr viel langfristiger. Aber das Gute ist auch für Wissenschaftler auf der ISS, sie brauchen zumindest bei der ESA, ihr Experiment nicht alleine bauen. Sie können sich wirklich auf die Wissenschaft fokussieren. Die Raumfahrtindustrie praktisch baut diese Experimente entsprechend den Requirements, also den Anforderungen von den Wissenschaftlern und testet auch die und macht all das, die oftmals sehr schwierige Arbeit, vor allem wenn man die ganzen Bibeln, die auf der Raumstation als Requirements anwendbar sind, ja, wenn man diese beachten soll. Und ich weiß noch von Spacelab-Missionen, wo Wissenschaftler eigene Experimente gebaut haben. Am Schluss wird der Wissenschaftler zum Techniker und vergisst seine eigene Wissenschaft und ist eigentlich, wenn es losgeht, letztendlich stehend K.O.
Ist denn diese Trennung so ohne weiteres machbar? Weil ich meine, nicht selten ist ja die Forschung und das Gerät dafür dann doch sehr eng miteinander, also ist auf jeden Fall eng miteinander verheiratet.
Es ist auf alle Fälle so und es braucht schon auch auf der Industrieseite viel Erfahrung, um dort aus diesen Anforderungen ein wirklich sinnvolles und taugliches Gerät letzten Endes herzustellen. Dazu geht es natürlich auch nicht, dass der Wissenschaftler nur seine Anforderungen aufschreibt, ein Blatt Papier auf den Tisch hinterlässt, dass man das der Industrie rüberreicht und die baut was und nach ein paar Jahren kommt der Wissenschaftler wieder. Das ist also eine Interaktion. Die Wissenschaftler werden auch von uns, von ESTEC betreut, von den Wissenschaftskoordinatoren auf ESA-Seite, werden im Entwicklungsprozess für die Hardware, bleiben eingebunden, sind bei den Entwicklungsreviews dabei, können also checken, entwickelt sich oder wird es entsprechend ihren Vorstellungen. Manchmal muss man auch noch ein bisschen trimmen. Das heißt, die Wissenschaftler haben manchmal auch auf halbem Weg neue Ideen, zusätzliche Ideen, sodass man dann von der Hardwareentwicklung nochmal gegebenenfalls darauf reagiert. Und sie sind natürlich dann auch in den letzten Tests eingebunden, wenn man auch in die Anlagen geht und dort das Experiment, das Flugexperiment in der Bodenanlage, die ein Replikat der Anlage oben auf der Raumstation ist, dies denn nach mehr oder weniger allen Regeln der Kunst auch im wissenschaftlichen Sinne testet. Nicht nur ein technischer Test, technische Test, Funktionstest macht, sondern auch die wissenschaftlichen Parameter abfährt, so weit es halt auf der Erde durch die Schwerkraftbedingungen sinnvoll ist. Mhm. Und natürlich dann während der Betriebsphase sitzen natürlich die Wissenschaftler entweder im USOC, das heißt den User Support and Operations Centers, oder in ihren, auch ich sage es jetzt auch mal nochmal neudeutsch, auf User Homebases, ja, was wahrscheinlich jeder weiß. Das heißt, wo sie ein Terminal in ihrem eigenen Institut, in ihrem eigenen Labor haben, wo sie die Daten kriegen, von wo sie kommandieren können, natürlich immer durchgeschleust durch USOC und Columbus Control Center rauf zur Raumstation, und zwischendrin finden natürlich gewisse Kompatibilitätschecks statt.
Okay, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen aufräumen. Es sind auch eine ganze Menge Institutionen und Schritte gefallen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zurück an den Anfang. Also die Ausschreibung eines solchen Projektes wird dann gemacht. Man stellt also fest, so, okay, verschiedene Experimente laufen aus. Es wird sozusagen platzfrei oder es wird crewzeitfrei oder beides in dem Zusammenhang. Und dann sagt man, okay, alles klar, das sind hier so in etwa die Slots, das sind so etwa die Zeiträume, das sind vielleicht auch schon so die Startzeiträume. Ich weiß nicht, das dürfte wahrscheinlich da an der Stelle schon alles mit eingepreist sein. Dann kriegt man jetzt diese Anträge. Ich weiß nicht, in welchen Mengen geht das so ein? Also wie viel mehr kriegt man, als man annehmen kann?
Ungefähr, vielleicht über den Daumen, dreimal so viel, viermal so viel, als man tatsächlich annehmen kann, mhm, beziehungsweise als den mehr oder weniger stringenten wissenschaftlichen Kriterien, die mit denen kompatibel sind, wo man sagt, okay, das ist wissenschaftlich wertvoll, das hat einen Bezug zu Raumfahrtbedingungen, das heißt Schwerelosigkeit oder Strahlung oder Vakuum oder Erdbeobachtung, halt irgendwas, wo man wirklich so eine Fluggelegenheit dafür braucht, um dieses Experiment nur ausschließlich dort machen zu können oder zu müssen. Und dann gibt es natürlich auch eine gewisse Punktebewertung, ja, eine Skala bis 100 Punkte maximal. Wir haben bis maximal 70 Punkte die Experimente ausgewählt und akzeptiert. Teilweise haben wir auch die Grenze nochmals weiter angehoben, um einfach nicht zu viele zu haben, weil das ist auch nicht attraktiv für die Wissenschaftler, wenn man einen riesen Pool hat, ja, und den erst nach vielen Jahren abarbeiten kann. Mhm. Und es ist vielleicht auch in unserem, im Raumstationsprogramm etwas anderes wie für eine Science oder Erdbeobachtungsmission, wo man sagt, okay, das ist die Mission, dieser Satellit fliegt dann in dem und dem Orbit oder zu diesem oder jenem Planeten, und das ist genau das Ziel. Die ISS, das ist eine permanente Plattform, ein permanentes Labor, das für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten natürlich zur Verfügung steht. Und insofern wählen wir bei solchen Ausschreibungen mehr Experimente aus, als wir in kurzer Zeit umsetzen können. Das heißt, die Umsetzung oder Abarbeitung all dieser Experimente dauert dann durchaus 3, 4, 5 Jahre insgesamt, auch von den Ressourcen her. Aber natürlich, es wird nur etwas ausgewählt, was auch mit dem permanenten Labor und entsprechend natürlich dem Orbit, in dem dieses fliegt, ja, oder den Randbedingungen, die man hat, von der Bedienung, von der Automatisierung, von den Sicherheitsanforderungen kompatibel ist. Und all diese Experimente sind aber dann in unserem Forschungspool und werden sukzessive abgearbeitet und implementiert. Im Gegensatz zu den Satellitenmissionen, da werden nur die ausgewählt, die genau für diese Mission passen, und natürlich auch nur begrenzte Menge, weil man kann nicht beliebig viele darauf tun, ja, und alle anderen werden praktisch wieder zurückgewiesen.
Okay, also es werden so Punkte vergeben und es gibt irgendeinen Threshold, der noch ein bisschen angepasst werden kann. Was sind denn jetzt sozusagen die primären Kriterien? Also abgesehen davon, okay, es ist ein Langzeitexperiment, aber es geht ja primär um Grundlagenforschung, oder? Ist das schon so das Wesentliche, was gemacht wird?
Ich denke, man muss vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Es gibt zum einen die Forschungsthemen, die wesentlichen Forschungsgebiete und dann noch die Differenzierung Grundlagenforschung zum einen, anwendungsorientierte oder vielleicht sogar industrielle Forschung zum anderen. Mhm. Bleiben wir vielleicht einen kurzen Moment bei den wesentlichen Forschungsgebieten. Dort ist die medizinische Forschung mit verschiedenen Aspekten, Herz-Kreislauf-System, Muskel-Knochen-System, die Neurophysiologie und Immunologie, das sind die wesentlichen Subthemen im medizinischen Bereich. Dann die Biologie, darunter fällt die Pflanzenbiologie, die Entwicklungsbiologie, das heißt also Lebewesen von praktisch vom Ei bis zum zur nächsten oder mehrere Generationen, die natürlich oftmals im tierischen Bereich sich im Bereich von Wochen oder maximal Monaten abspielen. Mhm. Und dann natürlich die Zell- und Molekularbiologie, die natürlich auch dann sehr, sehr eng wieder mit der medizinischen Forschung verbunden ist, wo man einzelne Zellen und deren Verhalten und der Stimulation untersucht. Mhm. Wenn man jetzt, oder vielleicht noch ein Aspekt, der auch noch dazu gehört, ist die Astrobiologie, wo man im Prinzip im Wesentlichen versucht, wie verhalten sich Organismen im Weltraum, also und im freien Weltraum unter Vakuum, UV, extremen thermischen Bedingungen, Strahlungsbedingungen. Das heißt, können Organismen von Planet zu Planet im Prinzip den Weltraum durchfliegen, nenne ich es mal so, und sind immer noch lebensfähig, wenn sie mal woanders.
Also Fragestellungen, ankommen, die sich jetzt zum Beispiel ergeben, ja, wenn man über eine Mars-Mission nachdenkt.
Beispiel, ja. Also wir haben auch den
bemannte Mars-Mission.
Auf der nächsten auch wieder Proben drin, die also unter Mars-Bedingungen im Prinzip dann dem freien Weltraum ausgesetzt werden.
Da gibt es auch diese, wie hieß noch gleich das Experiment, da gibt es auch diese menschenartige Puppe, die dort auf der ISS permanent der Strahlenbelastung ausgesetzt
das
wird als
Langzeit-Experiment. Das ist beziehungsweise war Matroschka.
Ja, war ja richtig,
Matroschka. Das war ein menschliches Phantom, also auch von den Gewebesimulationen, wo man an gewissen Stellen im Körper, natürlich auch im Kopf, wo gewisse Organe sitzen, Dosimeter hatte und dort die Strahlungsbelastung auch durch das Gewebe letzten Endes gemessen hat. Matroschka war eine Zeit lang außerhalb der Raumstation am russischen Segment, das war noch vor Kolumbus, und dann aber auch in verschiedenen Modulen innerhalb der Raumstation, im russischen Teil, auch im japanischen Labor dann. Matroschka ist momentan zurück am Boden, steht noch in Russland, wird gegebenenfalls für nochmals eine weitere Mission mit neuen aktiven Dosimetern aufgerüstet und nochmals geflogen. Wir haben allerhand andere Dosimeter auf der Raumstation und bereiten auch für die Crew ein aktives Dosimeter vor, wo sie also per drahtloser Übertragung zu einem zentralen Modul auf der ISS immer ihre aktuellen Strahlungswerte sowohl innen wie auch bei Außenbordeinsätzenden kontinuierlich registrieren können. Und wir wissen ja, das ist ja kein gleichbleibendes Niveau, sondern entsprechend den Sonnenaktivitäten mal mehr, mal weniger.
Wie das Wetter gerade so ist.
Ja. Ja. Währenddessen der Unterschied zwischen innen und außen ist nicht so gravierendes, also der Faktor 2 oder 3. Das ist also keine Größenordnung, das ist nur auch ungefähr.
Messbar, aber nicht alles sozusagen.
Ja, richtig. Dann, ich hatte vorhin den Bereich der Lebenswissenschaften beschrieben. Dann in der Physik ist es im Wesentlichen die Fluidphysik und dort gibt es ein sehr, sehr weites Spektrum. Da geht es von Diffusionsmessungen über Strömungsmessungen verschiedener Art, Simulationen, Kolloide, Aggregationszustände, komplexe Plasmen, Schäume, Emulsionen. Das ist mehr der Fluidphysikbereich, ja, der sehr, sehr weite Fluidphysikbereich, der aber auch vielfach als Simulationsmedien oder so mit der Materialwissenschaft verbunden ist, weil man in der Fluidphysik manche zum Beispiel Erstarrungsvorgänge mit transparenten Medien bei niedrigeren Temperaturen natürlich optisch beobachten kann mit Interferometrie oder so und dort die Mikrostrukturausbildung beobachten kann, währenddessen diesen man natürlich mit metallischen Legierungen kaum kann. Die sind opak, ja, die werden bei 1000 bis 1800 Grad prozessiert irgendwo, wo natürlich diese Art von Diagnostik letzten Endes denn versagt, wo man dann aber dafür die ganze Materialprobe in einer Kartusche nach der Prozessierung wieder auf die Erde zurückbringt und dies natürlich nach allen Regeln der Kunst dann analysiert. Und abgesehen davon, im physikalischen Bereich gibt es noch die Fundamentalphysik. Das heißt, Vorgänge zum Beispiel wie Atomuhren, Bose-Einstein-Aspekte, Quantenkryptographie, solche Dinge, also was wirklich auf mehr Phänomene im einsteinschen Bereich zurückgehen, ja. Die macht man in der Fundamentalphysik auf der Raumstation, hängt im Wesentlichen mit der Schwerelosigkeit zusammen, weil die Vorgänge natürlich dort sehr langsam entsprechend ablaufen, ja, und man dadurch die Beobachtung und oder die Präzision bei diesen Prozessen deutlich verbessern kann. Also es ist eigentlich der ganze Bereich in den Lebenswissenschaften plus der Physik genau genommen. Es ist natürlich relativ wenig, was die Astrophysik betrifft, weil okay, das ist die Raumstation vielleicht vom Orbit her nicht ganz optimal und natürlich Planetenphysik und so weiter, das oder Planetenmissionen finden halt woanders statt.
Ja, genau, da muss man auch weiter raus und da gibt es auch dann die spezifischen Projekte und Missionen für.
Absolut, ja. Mhm. Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich am Anfang noch geschildert habe. Und dann gibt es die Grundlagenforschung. Das heißt, die in erster Linie mal zweckfreie Forschung, wo der Wissenschaftler sagt, okay, ich sehe hier ein Problem oder ich möchte was untersuchen oder ich habe eine These, die ich beweisen will oder widerlegen will. Und deswegen will ich hier experimentieren. Wo man jetzt nicht unbedingt in diesem Bereich eine direkte Anwendung daraus ableiten will oder kann. Ja, die ist mehr von der wissenschaftlichen Neugier und generellen Forschung getrieben. Und dann gibt es den anderen Bereich, das ist mehr anwendungsorientierte Forschung. Da ist oftmals auch Industriefirmen dann beteiligt an diesen Experimenten, die mehr im physikalischen Bereich, im Materialbereich oder so stattfinden, wo aber jetzt nicht zwingend neue Materialien im Weltraum hergestellt werden, sondern mehr die Prozesse untersucht werden, ja, die Physik untersucht wird, wie kann man diese manipulieren. Und es ist nicht per se alles unter Schwerelosigkeit besser. Ja, wie man früher mal vor 30 Jahren gab es so gewisse Leute, die gesagt haben, wir ziehen da wunderbare, gigantische Einkristalle und das ist das perfekte Material. Mhm. Das funktioniert zum einen nicht so gar so perfekt, ja, und zum zweiten ist es auch nicht unbedingt das perfekte Material. Also wir haben dann durchaus gesehen, auch bei der gerichteten Erstarrung, wenn man denkt, okay, man nimmt die Schwerkraft weg und das Ding wächst wunderbar und homogen. Es ist aber letztendlich von den Materialeigenschaften oft besser, wenn man eine gewisse wohl dosierte Rührwirkung letzten Endes hat. Ja. Dazu nehmen wir in erster Instanz mal die Schwerkraft weg und haben dann praktisch einen magnetischen Rührer. Das natürlich, der rührt nicht wirklich in der Probe, sondern ein Magnetfeld, ja, das sich außerhalb der Probe befindet, aber zu einem ganz gewissen kleinen Rührwirkung in der Probe beiträgt und dann damit die Materialeigenschaften optimiert. Oder man wirklich Materialeigenschaften für die Gießereitechnik einfach misst im Weltraum. Und einfach die Daten nimmt, ja, und dann in entsprechende Gießereimodelle einführt und dort den Prozess besser im Griff hat und damit natürlich vor allem die Materialeigenschaften verbessert und natürlich, was sehr viel wichtiger ist oder genauso wichtig, den Ausschuss massiv verringert letzten Endes, ja, wo man so ansonsten alles oder vieles dem Zufall überlässt, im gießtechnischen Sinne. und wo man aber dort die Materialeigenschaften für die Numerik, für die Analyse oder für die Definition der Gießtechnik sehr viel besser vorbestimmen kann und natürlich dann auch deutlich bessere Produkte hat.
Das heißt, neben der Grundlagenforschung für bestimmte medizinische und physikalische Disziplinen ist auch dieser industrielle Bereich, der so primär in Materialforschung und Prozessoptimierung, Herstellungsunterstützung, Optimierung reinfließt, das sind so die großen Anwendungen der Wissenschaft.
Und das sind die Physikanwendungen. In den Lebenswissenschaften ist es dann mehr in der Biotechnologie, also in der Zellbiologie und Molekularbiologie und dann natürlich die medizinischen Forschung, die sich mit ganz wohlbekannten menschlich-irdischen Problemen beschäftigt, ja, wie mit Osteoporose, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo man ja in relativ kurzer Zeit an gesunden Astronauten eine mehr oder weniger ausgeprägte Veränderung der Körperfunktionen tatsächlich feststellen kann. Und je nachdem, wie die Experimente sind, die einen Experimente messen mehr diese Veränderungen, also praktisch passiv, ja, was passiert, wenn man es einfach so, ich sage jetzt mal, laufen lässt, ja, und andere Experimente versuchen dann auch, was kann ich dagegen tun? Ja, was für Gegenmaßnahmen kann ich praktisch, während der Astronaut fliegt, unternehmen, damit dies gar nicht eintritt? Mhm. Ja, also zum Beispiel Knochenschwund oder Probleme mit Gelenken oder Bluthochdruck oder auch im neurophysiologischen Bereich, ja, wo gewisse Dinge sich letzten Endes einfach verändern, auch wo unsere Wahrnehmung sich unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit verändert, wo es gibt kein Oben, kein Unten mehr, ja, und man sieht, viele visuelle Eindrücke oder so sind unter anderem auch von der Schwerkraft zu einem gewissen Teil geprägt, ja, und das muss man letzten Endes verstehen. Und hier werden natürlich auch die diagnostischen Möglichkeiten immer feiner, immer besser. Die Magnetresonanz, Tomographie und Ultraschallmethoden, die auch auf der Raumstation dort sind, um gewissen Abständen Untersuchungen zu machen, geben viele Aufschlüsse, sind natürlich aber auch für die Industrie vom apparatetechnischen Instrumentarium sehr interessant.
Da kann ich ja wieder auf eine Raumzeitfolge verweisen, fällt mir gerade ein, die ich nämlich nur ein paar Meter von hier geführt habe mit Robert Gerzer vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin vom DLR. Über Weltraummedizin, wo genau diese Aspekte auch nochmal genauer beleuchtet wurden. Ich würde gerne mal ein bisschen, das ist immer so alles so schwierig zu greifen, weil es natürlich ein extrem vielfältiges Ding ist. Jedes Experiment ist immer wieder anders, jede Konstellation, jede Anforderung, was da gebaut und betrieben werden muss, ist immer wieder anders. Da kann man wahrscheinlich auch leicht den Überblick verlieren. Um es vielleicht mal ein bisschen plastischer zu machen, können wir vielleicht mal so ein paar Beispiele herausgreifen von so exemplarischen Projekten, die jetzt, sagen wir mal, auch, wo man ganz gut ablesen kann, was das jetzt konkret bedeutet für die Wissenschaftler, sich zu bewerben, sich mit der Industrie über den Bau entsprechenden Geräts abzustimmen, dann das Ganze zur ISS zu bekommen. Da fällt ja auch noch mit rein, auch die Astronauten müssen ja dann im Prinzip damit ausgebildet werden und mit diesen Experimenten vertraut gemacht werden, bis dann auch diese Ergebnisse wieder zurückkommen, die ja teilweise dann nicht nur generierte Daten sind, sondern teilweise muss man ja dann eben auch das Objekt selber zurücknehmen. Gibt's da, also sicherlich eine Menge nennenswerte Projekte dabei, aber gibt's so ein paar schöne Sachen, die man mal ein bisschen genauer anschauen sollte, um zu verstehen, wie dieser Prozess so läuft?
Es ist sicherlich, ich denke mal, es gibt die 4, 5 wesentlichen Felder, die ich auch vorhin, also wissenschaftlichen Felder, die ich beschrieben habe, wo auch in den einzelnen Feldern die Implementierung ein bisschen unterschiedlich ist. Ich fange jetzt mal nochmal mit der Medizin an. Dort wird meist nicht sehr viel neues Gerät, neue Instrumente gebraucht, sondern wir haben auf der Raumstation eine Anzahl von Racks, die mit verschiedenen Funktionen, die verschiedene Funktionen erfüllen. Das heißt, Herz-Kreislauf-Sensoren, Beatmungsmessungsgeräte, Blutzentrifugen, andere Sensoren, Neuro.
Die jetzt vor allem auch auf die Astronauten selber angewendet werden. Also sind ja auch die Astronauten sind ja auch selber Objekt
quasi
der Forschung.
Die Astronauten, die Forschungsobjekte und bei den medizinischen Experimenten braucht man je nach wissenschaftlichen Ziel minimal, sagen wir, 6 verschiedene Astronauten oder Kosmonauten bis zu maximal 30 oder so. Es gibt natürlich im klinischen Sinne wäre das eine sehr, sehr beschränkte Statistik, aber es geht einfach wegen der Crewzeit nicht besser. Und es ist natürlich auch so, dass die Protokolle entsprechend ausgefuchst sind.
Ja, Astronauten fallen ja auch nicht vom Himmel.
Das ist sicher richtig. Und sonst wäre ja auch die Dauer der Experimente, die würden ja über 10, 15 Jahre gehen letzten Endes. Ja. Und wir versuchen auch diese medizinischen Experimente in 2, 3 Jahren ungefähr abzuwickeln und zu Ende zu bringen. Und damit auch eine wissenschaftliche Generation noch ihre eigenen Experimente auswerten und auch entsprechend publizieren kann.
Klar, das Experiment soll ja die wissenschaftliche auch nicht überleben.
Ja, und also auch im medizinischen Bereich, da wird man oftmals nur relativ kleines Instrumentarium zusätzlich bauen werden müssen, ein Stimulator oder ein Sensor oder sowas. Und der restliche Teil von diesen Instrumenten ist auf der Raumstation vorhanden. Und hier ist ein ganz wichtiger Aspekt in der medizinischen Forschung. Dort wird praktisch wirklich alle ISS-Partner legen zusammen und man kann diese über alle Grenzen hinweg benutzen, weil oft braucht man diverse Geräte dort, ja, bis hin zu am Schluss für die Freezer, ja, um die Proben einzulagern und zu konditionieren. Und das ist also wirklich eine sehr internationale Abwicklung, aber auch, und deswegen auch die internationale Ausschreibung, die ich vorhin erwähnt habe, internationale Forschungsteams, also nicht nur europäisch international, sondern global international. Ja. Das erhöht natürlich gleichzeitig Bereitschaft, jetzt zum Beispiel wie in aktuellen Fällen mit NASA und ESA-Experimenten, diese Geräte beizusteuern, ja, und teilweise auch die Crewzeit natürlich dann zu teilen, ja, 50-50 oder in gewissen Verhältnis, um diese Experimente auch von der Crewzeit durchführbar zu machen. Und hier ist natürlich die NASA oder auch unsere russischen Kollegen ein sehr, sehr wertvoller Partner, weil die natürlich um Faktor 10 mehr Crewzeit insgesamt zur Verfügung haben, als die ESA hat. Ja. Und daher sind natürlich diese Kooperationsmöglichkeiten äußerst wertvoll.
Aber das bedeutet, dass auch gerade diese medizinischen Experimente dann auch ganz gut von Modul zu Modul getragen werden. Also dass da wirklich überall mal irgendwo was beigesteuert wird, vielleicht für ein einzelnes Experiment.
Das ist absolut richtig. Hier ein aktuelles Experiment, das wir auch morgen zusammen mit NASA hier im Rahmen des Humans in Space Symposium wieder diskutieren werden, ist im Prinzip eine Art die Active Resistive Exercise Device. Das ist also im Prinzip wie beim Gewichtheben eine Maschine, die mit Hydraulik und Pneumatik funktioniert, auf der Raumstation, wo sich die Astronauten betätigen können. Das ist die NASA. Der NASA-Beitrag gerätetechnisch, der ESA-Beitrag ist die ganze Sensorik, das heißt die Videoauswertung und Erfassung der ganzen Bewegungen.
Was ist das, so eine Art Sportgerät für die Astronauten?
Ganz genau, das ist also im Prinzip die Folterkammer für die Astronauten auf der Raumstation, weil man hat auch gemerkt, reines Training, also auf einem Ergometer zum Beispiel, ja, was reines Muskeltraining ist und Herz-Kreislauf-Training.
Also
ist,
Fahrradfahren und so.
Ja, zum Beispiel. Ja. Ist, oder auch selbst auf der Treadmill, auf einem Laufband, ist nicht ausreichend für zum Beispiel für den Knochen.
Rückbau, Knochen den zu verhindern,
braucht Stimulanz. Ja. Braucht Impact, ja. Das heißt, wir haben auch für das Laufband ein Subject Load Device gemacht, ja, das also ein wirklich aktives Bungees im Prinzip, die den Astronauten also aktiv auf das Laufband ziehen, sodass da also wirklich bei jedem Schritt, den er macht, ein entsprechender Impact ist, aber nicht nur so passiv wie ein Bungee machen würde, sondern also das, und natürlich wir messen dabei auch den Impact und die Pace und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Und das ist also teilweise eine relativ ausgefuchste Geschichte. Natürlich, was denn wichtig ist, ja, für eine interplanetare Mission, zum Beispiel Flug zum Mars, wird man keine Monstergeräte an Bord haben können. Dort braucht man natürlich relativ smarte, kompakte Geräte. Also zum Beispiel ja, ein Flywheel-Exercise-Beweis oder so. Das im Prinzip den Bedürfnissen dort Rechnung trägt. Aber damit muss man natürlich, oder dafür muss man verstanden haben, auf was kommt es an.
Ja. Dass man genau durch, das bauen kann, was sozusagen am meisten Effizienz hat.
Doch, daher gibt es auch viele verschiedene Experimente mit verschiedenen Geräten, um das letzten Endes erstmal herauszufinden, was jetzt wirklich essentiell ist oder was mehr nice to have ist letzten Endes.
Und dazu muss man erstmal so ein Fitnesscenter da oben aufbauen, um mal zu gucken, was am besten funktioniert.
Ja, und natürlich smart ist auch, wenn man diese wissenschaftlichen Experimente mit den sowieso notwendigen täglichen Übungen der Astronauten verbinden kann, rein von der Crewzeit her, weil während diesen 1,5 oder bis zu 2 Stunden, die pro Tag trainieren, ist es natürlich smart, wenn man dort ein wissenschaftliches Experiment ihrem Trainingsprogramm praktisch draufsetzen kann.
Ja, und dass man das gleich miteinander verbindet.
Und damit natürlich die Crewzeit deutlich strecken kann. Mhm. Und vielleicht auch das Interesse der Astronauten erwecken kann, das ist nicht nur eine stupide, okay, 1,5 Stunden Laufband oder Ergometer, sondern es fällt wissenschaftlich auch was dabei ab.
Ja, die sind manchmal nicht zu beneiden da mit dem, also so permanent so die kleine Versuchsmaus zu sein, sozusagen da oben und allem ausgesetzt zu sein, aber naja, die haben sich das ja auch nicht anders ausgesucht.
Das ist richtig, die machen dies mit großer Disziplin und sie werden natürlich vorher entsprechend gebrieft und sie sind ganz frei, sich zum einen Experimente auszuschließen, die sie nicht machen wollen,
ja,
oder auch im positiven Sinne zu akzeptieren und auch jederzeit wieder auszusteigen. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen der Meinung sind, das geht nicht mehr oder das tut mir nicht gut oder
ich hatte ja hier auch im IAC, jetzt habe ich schon wieder ein paar Sendungen gefunden, auf die ich mal verweisen kann, Ausgabe 11 mit Samantha Cristoforetti gesprochen, die ja viel erzählt hat hier über ihre Ausbildung zur Astronautin, die ja mittlerweile auch jetzt für eine Mission schon ausgewählt worden ist. Ich glaube 2014.
Ende 2014
genau.
Wird sie fliegen für auch die üblichen 5,5 Monate ungefähr.
Mhm. Also ihr voraus geht jetzt noch Alexander Gerst zuerst an Bord. Man hat langer Zeit mal wieder ein deutscher Astronaut. Mit Samantha hatte ich aber gesprochen und ich war dann auch zufällig im Parabelflug dann ein paar Monate später mit ihr gemeinsam an Bord, wo sie auch sagte, ja, das ist für sie auch sehr wichtig, als Astronautin hier auch diesen Kontakt mit den Wissenschaftlern zu haben und auch wirklich mal live dabei zu sein, wenn die so ihre ganzen Experimente ja im Prinzip aktiv einsetzen, vorbereiten. Und teilweise sind ja auch gerade die Experimente, die auf dem Parabelflug geflogen werden, dann nicht selten auch Kandidaten für die ISS.
Viele von diesen Experimenten, auch im medizinischen Bereich, werden natürlich auf Parabelflügen getestet. Gut, der, sagen wir, medizinische Experiment, Effekt ist dort oft nicht so sehr ausgeprägt, weil einfach die Phase mit den 20 Sekunden mit der reduzierten Schwerkraft dort sehr kurz ist letzten Endes. Ja, aber rein vom Handling oder so oder von gewissen sensorischen Aspekten oder so sind natürlich Parabelflüge gerade für diese Experimente ganz ausgezeichnet. Und gleichzeitig natürlich, und deswegen fliegen wir auch oft unsere Astronauten auf den Parabelflügen. Sie haben dort den direkten Kontakt mit den Wissenschaftlern, aber sie natürlich können gewisse Experimente auch vom Instrumentarium einfach ausprobieren unter relativ relevanten Bedingungen. Also natürlich kurzzeitig, wissenschaftlich vielleicht nicht so relevant, aber mehr vom Operationellen her letzten Endes. Mhm. Um auch zu sehen, wo es drauf ankommt und natürlich auch entsprechendes, rechtzeitig noch entsprechendes Feedback zu geben, was man anders besser machen könnte oder was ihnen vielleicht missfällt, Unbehagen bereitet gar oder andere Dinge.
Jetzt haben wir viel gesprochen über so biologische Experimente. Die Physik spielt ja auch noch eine Rolle und da meinst du ja besonders so die Fundamentalphysik, also wirklich so die Forschung, um der Forschung willen.
Ja.
Gab es schon irgendwelche Forschungen, die auf der ISS durchgeführt wurden, die auch jetzt schon mittelfristig interessante Ergebnisse sozusagen über die Forschung selbst hinausgebracht haben?
Von der Physik her ist es so, wir haben die Materialwissenschaft mit dem Start von dem Material Science Labor 2010 begonnen. Das wurde in einer Partnerschaft oder mit einem Abkommen mit der NASA gemacht. Das Material Science Lab ist auch im Destiny Lab Labor von der NASA und wird dort über dieses Agreement mit NASA-Ressourcen betrieben. Hier werden im Wesentlichen Erstarrungsvorgänge in Legierungen, in den industriell relevanten Legierungen gemessen. Das heißt, Materialproben nach einem gewissen thermischen Muster aufgeschmolzen und entsprechend abgekühlt, um gewisse gefüge Eigenschaften zu erreichen von der Struktur und natürlich damit auch von der Festigkeit und insgesamt den Materialeigenschaften dieser Legierungen, die für verschiedene Anwendungen dann letzten Endes auch relevant sind. Komplementär dazu wird im nächsten Jahr der sogenannte Electromagnetic Levitator fliegen. Das ist also eine Anlage, wo man metallische Proben in der Schwebe halten kann und dort im geschmolzenen Zustand die Materialeigenschaften sehr, sehr präzise, berührungslos messen kann.
Das heißt also, ein Magnetfeld hält die dann sozusagen in der Luft, während sie heiß sind.
Genau, ein Magnetfeld hält sie in der Luft. Das ist das eine.
Also Luft,
das ist keine Luft, also das ist mit entweder evakuiert oder mit Argon, also mit einem Edelgas gefüllt, um auch natürlich Oxidation an der Oberfläche von diesem Flüssigkeitstropfen oder metallischen Flüssigkeitstropfen auszuschließen. Und zum Zweiten macht diese Magnetspule sorgt auch für die Aufheizung der Proben, das heißt also, die hat letzten Endes einen doppelten Zweck, ja, und damit kann man Proben bis ca. 2200 Grad prozessieren und in dem ganzen Temperaturbereich auch ihre Eigenschaften, ihre thermophysikalischen Eigenschaften sehr, sehr präzise messen, die sehr viel präziser sind, als man es auf der Erde machen kann, wo man natürlich dafür einen Tigel braucht. Und dort natürlich sehr viel Interaktion mit den Tigel-Eigenschaften, auch von den Oberflächenspannungen, von der Benetzung und all diesen Dingen und auch von Verunreinigungen her natürlich hat. Mhm. Und all diese Daten werden vor allem für die Gießereitechnik benötigt, um daraus entsprechend optimale Materialien herzustellen. Diese Anlage wurde auch schon auf Spacelab damals geflogen, natürlich immer nur mit einer sehr begrenzten Anzahl von Proben. Auch Höhenforschungsraketen, auch man kann mit Mühe zwei Proben mit einem Temperaturparameter in den 6 Minuten prozessieren. Mhm. Und hier geht es natürlich dann im Prinzip über Wochen und Monate, wo man sehr, sehr viele verschiedene Temperaturstufen machen kann oder auf Heizabkühlzyklen. Man kann auch, man sieht dabei, dass man die Proben sehr weit unterkühlen kann, also deutlich unter ihren Schmelzpunkt und sie aber durch die Berührung, also nachdem sie mit nichts Kontakt haben, noch nicht erstarrt sind. Mhm. Das ist also so ein metastabiles Gebiet im Prinzip, das natürlich durchaus im Inneren einer Schmelze, wo also die Schmelze keinen direkten Wandkontakt genauso passieren kann, wo wirklich nur Flüssig-Flüssig-Kontakt letzten Endes ist. Ja. Und hier kann man sehr, sehr wichtige Parameter ermitteln und die wirklich auch im industriellen Bereich für Materialien, also bekannte und neue Materialien entsprechend einsetzen.
Ja. Heißt das, dass auf der ISS nur so langfristige Experimente zum Einsatz kommen?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt nur langfristige Experimente geben. Ich nenne jetzt mal einfach ein sehr langfristiges Experiment. Das ist zum Beispiel die Solar Payload. Das ist also eine Payload mit anfangs drei, im Moment werden noch zwei von den Spektrometern betrieben, die den ganzen Sonnenzyklus messen, verfolgen seit 2008. Das war ungefähr das relative Minimum, In diesem und teilweise Ende letzten Jahres ist das Maximum und das Minimum wird wieder 2016 erreicht. Das ist also im Prinzip ein 10-Jahres-Experiment, wo ein kontinuierliches Monitoring gemacht wird.
Ja, der Sonnenaktivität.
Der Sonnenaktivität. Oder Matroschka, wie vorhin gesagt, wo man über Monate und Jahre hinweg kosmische Strahlung misst. In vielen anderen Fällen ist es mehr so in der Physik, dass man sehr, sehr viele Parameter hat. Das heißt, in der Fluidphysik sehr viele, meinetwegen Temperatur oder andere Manipulationsparameter, wo man dann im Prinzip ein ganzes Modell bauen kann. Das geophysikalische Strömungsexperiment ist jetzt nach 2,5 Jahren Betrieb, insgesamt Betriebsdauer, zu Ende gekommen. Oder ein thermokapillares Strömungsexperiment, das auf der ISS betrieben wird, das für die Strömungen in Tanks zuständig ist, rein über oberflächenspannungsgetriebene Strömungen, wo man sehr viele Parameter letzten Endes einstellen kann, Strömungsgeschwindigkeiten, Füllgrad von so einer kapillaren V-förmigen Rinne oder so, die diesen Treibstoff letzten Endes zum Auslass von diesem Tank führt, um diese Tanks auch ohne Schwerkraft, weil die Flüssigkeit ist natürlich irgendwo an der Wand oder so, ja, aber man will sie ja praktisch die Tanks ganz entleeren oder ganz benutzen, man die gesichert an den richtigen Ort hinbringt.
Und dazu muss man sozusagen solche Experimente immer wieder laufen lassen. Das heißt, die Experiment für sich ist, hat einen sehr überschaubaren Zeitraum. Aber es
sind
dann
sehr, sehr viele Durchgänge im Prinzip.
Hunderte Male, ja, immer wieder nochmal wiederholt.
Mit verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten, verschiedenen Temperaturen, wo sich auch die Viskosität ändert und Parametern. Oder in der Materialforschung für verschiedene Materialien natürlich, verschiedene Temperaturprofile, verschiedene Legierungen. Was natürlich dann wirklich ein umfassendes Modell und durch die entsprechenden Daten denn letzten Endes ermöglicht, die man dann auch numerisch denn vernünftig verwerten kann und nicht nur so punktuelle Modelle, die man durch Einzelexperimente auf Kurzzeitmissionen hat, wie man es letzten Endes auch früher gemacht hat. Und was heute sicherlich auch noch deutlich anders ist als in früheren Jahren, die Experimentiertechnik, vor allem die Diagnostik ist natürlich sehr viel fortschrittlicher, wo man früher nur so global mit einer Videokamera vielleicht beobachtet hat oder eine Temperatur lokal irgendwo gemessen hat, macht man dies heutzutage mit Interferometrie oder berührungsloser Messtechnik und natürlich auch mit ganz anderen Datenraten. Als früher letzten Endes möglich von der Telemetrie her.
Das heißt, für diese permanente Wiederholung ist es auch langfristig. Also, aber so richtig, so Kurzzeitexperimente in dem Sinne haben da nichts zu suchen?
Es gibt einige Kurzzeitexperimente aus guten Gründen. Ist zwar manchmal von der Experimentlogistik nicht ganz einfach, aber diese sind vor allem in der Biologie, wo manche Prozesse eher im Bereich von Tagen irgendwo ablaufen. Das sind auch mehr die Experimente, die früher gut mit Spacelab-Missionen, also mit 1-2 Wochen Missionen kompatibel waren. Aber die sehr, teilweise
die
sehr, sehr.
Die gibt's jetzt sozusagen gar nicht mehr, ne? Diese mehrtägigen.
Ja, die, also von den Randbedingungen ist es schwierig. Wir haben früher einige von die oder viele von diesen Experimenten während der sogenannten Soyuz-Taxiflüge gemacht. Das heißt so zwischen 2003 und 2008, wo einige der ESA-Astronauten auch auf einer 7- bis 10-Tage-Mission geflogen sind, dabei praktisch die Proben mitgenommen haben, mitsamt Inkubator teilweise, ja, und nach ihrer Mission, also nach 7 bis 10 Tagen, auch wieder entsprechend zurückgebracht haben. Dieses Missionsszenario, das natürlich auch bei Shuttle-Missionen möglich war, ja, gleiche Dauer ungefähr, während der Aufbauphase von der Raumstation, gibt es im Moment praktisch nicht mehr.
Aber Astronauten werden auch immer noch hochgeschossen.
Ja, aber gut, es ist natürlich insofern ein bisschen schwieriger. Man muss natürlich womöglich nach Experimentbeendigung, jetzt im biologischen Bereich zum Beispiel, die Proben konditionieren. Man tut sie in den Freezer rein, ja, also friert sie ein im Prinzip und bringt sie dann letzten Endes zurück. Oder, das ist auch natürlich eine Methode, man macht zum Beispiel eine Mission SpaceX, ja, ist normalerweise dockt für 4 Wochen ungefähr an und bringt die praktisch hoch, prozessiert die Proben, konditioniert sie gegebenenfalls und bringt sie dann nach relativ kurzer Zeit wieder zurück. Oder wie jetzt, gut, das ist nur eine einmalige Aktion.
Also mit SpaceX ist das das Dragon. Raumschiff,
das Versorgungs- genau, also auch ein Cargo, Modul, ja. Ein Cargo-Raumschiff, ja, aber mit Rückführmöglichkeit, konditionierter Rückführmöglichkeit sogar für Proben, wo man dies letzten Endes so machen kann. Mhm. Mit Soyuz ist es leider momentan nicht möglich. Das heißt, es ist immer die Hälfte der Besatzung, das heißt drei Besatzungsmitglieder kommen zurück und zwei Wochen später kommt erst die neue Soyuz-Besatzung. Wenn es umgekehrt rum wäre, wenn erst die neue Besatzung käme und dann erst die alte geht, wäre es ideal. Und
so war das mal, ne?
So war das. Das ist der Unterschied zwischen Direct und Indirect Crew Handover. Mhm. Ja, früher war es Direct, ja, da sind erst die neuen gekommen und die alten gegangen, sonst wäre ja 14 Tage gar nicht mehr. Das hat im Prinzip auch logistische Gründe, weil während einer gewissen Zeit hätte man sonst neun Crewmembers auf der ISS, ja, was auch von dem Klimaanlage nicht unbedingt kompatibel ist, ja, die ist für sechs oder sieben ausgelegt. Ah. Und natürlich auch von der generellen Unterbringung der Crew.
Und, verstehe. Ich habe ja so eine Lieblingswebseite, die heißt howmanypeoplearein.spacerightnow.com. Da steht jetzt sechs, so mehr werden es auch erstmal nicht, ne?
Mehr werden es vorerst nicht. Es werden im Herbst 2015 mal kurzfristig neun werden, wo ein sehr spezielles Missionsszenario stattfindet. Und das heißt, das kommt daher, weil im Frühjahr 2015 wird eine Langzeitmission gestartet, also eine lange Langzeitmission. Das heißt, zwei Crewmembers, das ein amerikanischer Astronaut und ein russischer Kosmonaut, werden ein Jahr auf der ISS bleiben und nicht nur diese 5,5 oder 6 Monate üblicherweise. Das heißt, nach der Hälfte ihrer Zeit fällt natürlich ein Austauschzyklus aus.
Ja.
Und dort wird praktisch nur das Soyuz-Vehikel ausgetauscht.
Mhm.
Und da kommt wirklich tatsächlich noch mal ein russischer Kommandant mit einer neuen Soyuz an. Und es fliegen zwei Astronauten mit, die also nach diesen 10 Tagen ungefähr von der Dockingperiode wieder mit zurückkommen. Während diese zwei speziellen Astronauten erst nach einem Jahr, das heißt wieder im Frühjahr 2016, letzten Endes wieder zurückkommen.
Ich finde das schon immer so ein bisschen bedrückend, dass die Menschheit schafft gerade mal ein Milliardstel seiner Bevölkerung irgendwie in einem Orbit vorzuhalten. Da müsste doch eigentlich mehr drin sein.
Das ist sicherlich richtig, ja. Und dann ab 2017 ungefähr, also als Größenordnungs, wenn die NASA dann wieder in der Lage sein wird, mit einem eigenen Crew-Transport-Vehikel zu fliegen, dann wird es permanent 7 Astronauten auf der ISS geben. Das heißt, dieses Vehikel wird dann 4 Astronauten transportieren, Astronauten, Kosmonauten transportieren können.
Welche Bedeutung hat denn jetzt die ISS so insgesamt für die Forschung als solche? Also wenn man das jetzt mal sozusagen auch hier, wenn man sozusagen mal Forschung als solche, es wird ja auch viel Forschung natürlich nach wie vor auf dem Boden gemacht, ist ja nicht so, dass man jetzt nur noch ohne Gravitation Dinge vorantreiben könnte. Es gibt eben nur spezifische Bereiche, da ist es eben sehr wünschenswert bis absolut notwendig, so etwas wie die ISS zum Einsatz zu bringen. Wir wissen, es gibt auch noch andere Schwerelosigkeitsoptionen so auf der Erde, aber kann man das irgendwie auf so einen Nenner bringen, was so die Bedeutung des ganzen Forschungsapparats da oben ist?
Ich denke, man muss eines ganz klar sein. Die meisten Experimente, die auf der Raumstation prozessiert werden, das sind keine reine Raumfahrtexperimente, keine reinen Space-Experimente. Die haben eine sehr, sehr lange Historie schon auf der Erde, wo sie vorbereitet werden, wo die wissenschaftliche Forschungsstellung, Forschungsproblematik mit den irdischen Möglichkeiten so weit getrieben wird, wie sie dort getrieben werden kann und wo praktisch dann mehr oder minder als letzter oder vorletzter Schritt die Space-Parameter dann manipuliert werden. Das heißt, entweder die Schwerkraft eliminiert wird oder die kosmische Strahlung hinzugeführt wird oder eine Kombination aus mehreren Aspekten mit Vakuum, wenn etwas außerhalb der Raumstation betrieben wird. Oder meinetwegen jetzt bei den Atomuhren, wo die halt von der Physik her die Raumstation brauchen, durch die Schwerelosigkeit. aber gleichzeitig auch die Kommunikation mit erdgebundenen Hochpräzisionsuhren in verschiedenen Laboratorien auf der ganzen Welt. Insofern ist es ganz wichtig, dass die Raumstationsforschung in den meisten Fällen sehr, sehr eng mit einer bodengebundenen Forschung oder auf eine bodengebundene Forschung aufsetzt, von der Fragestellung und mit der auch genau genommen verbunden bleibt, dass man nicht so singuläre Raumfahrtexperimente hat. Manche sind so, ja, da gibt es auf der Erde nichts zu forschen, weil einfach die Randbedingungen nicht gegeben sind, aber die meisten sind sehr stark damit verbunden. Wir haben auch einige Experimente mit der Europäischen Kommission, mit den FP7-Programmen, also den Forschungsrahmenprogramm 7, wo sehr viel Industrie involviert ist und wo wir einige der Parameter, vor allem im Legierungsbereich, auf der Raumstation dann letzten Endes testen, ja, und und die Möglichkeit im Weltraum mit den ganzen erdgebundenen Möglichkeiten optimal kombinieren und damit auch eine optimale Synergie, aber natürlich auch Verbreitung der wissenschaftlichen Ergebnisse im industriellen Bereich realisieren können. Ähnlich ist es letzten Endes auch in der Biotechnologie, wo man gewisse Dinge, grundsätzliche Fragestellungen hat, ja, aber wo natürlich entsprechende Firmen auch daran interessiert sind, wie läuft dies ab, wie kann man gewisse Dinge manipulieren. Und also langer Rede, kurzer Sinn, es ist oftmals sehr wichtig, einfach diesen engen Link zu behalten. Und vielleicht an dieser Stelle möchte ich eine kurze Bezug zu einer Aussage von Kanzlerin Merkel geben, die sie zweimal getätigt hat. Die sagt, sie ist ja auch Physikerin oder so und war mehr in der Grundlagenphysik beschäftigt. Sie sagte, okay, zum einen, okay, Wissenschaft braucht Zeit, da kann man nicht drängeln oder so und sagen, und in einem oder zwei Jahren muss das Ergebnis auf den Tisch legen und genau dieses Ergebnis, ja, weil wir wissen es oft nicht, was dabei rauskommt. Das mag unsere Thesen bestätigen oder widerlegen oder was ganz Neues sein, dass wir am Ende mehr neue Fragen haben, als wir jemals gedacht haben oder als wir beantworten konnten mit diesem Experiment. Und zum Zweiten, die andere Aussage, okay, man sollte nicht immer fragen, für was ist es gut? Ja, wie kann ich im industriell-wirtschaftlichen Sinne Profit rausschlagen? Natürlich ist es politisch immer attraktiv. Jede Regierung lebt davon, dass sie von ein paar Jahren Horizont oder so. Aber auch da sagte sie, und das ist wirklich unsere Erfahrung. Vieles fängt in der Grundlagenwissenschaft an, wo die Wissenschaftler gewisse grundlegende Dinge einfach lernen oder Einblicke haben. Und das ist auch das Großartige an der Raumstation. Man hat Zeit. Man kann 2, 3, 4 Iterationen von Experimenten machen. Nicht nur eines. Mhm. Mit dem ersten, das versucht man mal, lernt gewisse Dinge und setzt sich neue Ziele, auch im apparativen Hinsicht, bei dem zweiten, dritten, vierten Generation von Experimenten. Oder natürlich ändert auch das wissenschaftliche Team von der Fragestellung her, von der Expertise her und kann natürlich damit relativ weit kommen, über 10, 15 Jahre hinweg, die ja die Raumstation letzten Endes zur Verfügung steht.
Ja, stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie lange steht uns eigentlich die Raumstation noch zur Verfügung? Also das Ding wird ja auch älter. Wie lange hält sie denn noch?
Die Raumstation hat also vielleicht zwei Aspekte oder drei Aspekte, die ganz interessant sind. Der technische Aspekt, der wird im Prinzip von all den Raumstationspartnern, die also dort Elemente oben haben, im 5-Jahres-Zyklus im Prinzip untersucht bzw. neu zertifiziert, auch über die ursprünglich vorgesehene Lebensdauer hinaus. Mhm. Die letzten Analysen, die von allen Partnern gemacht wurden, haben keinen, auf gut Neudeutsch, Showstopper gezeigt bis 2028. Es ist natürlich notwendig, gewisse Austauschmaßnahmen vorzunehmen, ja, von zeitlimitierten Bauteilen wie Dichtungen oder Pumpen oder solche Dinge, die sich einfach abnutzen mit der Zeit. Aber es gibt auch von den Modulen her keines, wo man sagen kann, okay, da ist 2015 oder 20 oder was auch immer oder nach 15 oder 20 Jahren ist es praktisch nicht mehr betreibbar. Somit gibt es also den technischen Horizont momentan bis 2028. Das heißt nicht, dass er nicht länger sein kann. Er wurde nicht darüber hinaus untersucht. Ja. Der momentan politische Horizont ist 2020, wobei es im Raumstationsprogramm so ist. Bis 2020 haben sich alle ISS-Partner quasi verpflichtet, mitzumachen. Und damit ist auch die Finanzierung bis 2020 mehr oder minder gesichert. Allerdings ist das Raumstationsprogramm nicht auf einen gewissen Endpunkt festgelegt. Das heißt, es dauert so lang, wie die Partner mitmachen. Das heißt, es ist wirklich open-ended. Und wer das Programm beendigen will, muss dies aktiv tun. Also es gibt kein nominelles Missionsende des Raumstationsprogramms. Und insofern denke ich, gibt es da sehr, sehr gute Perspektiven eigentlich auch zum einen in technischer Hinsicht, aber auch das wissenschaftliche Programm ist eigentlich relativ gut fundiert. Wir haben in vor allem in Europa sehr viel mehr Bedarf, als wir Ressourcen dafür haben.
Und, mehr Bedarf an was?
Mehr Forschungsbedarf, also deutlich mehr Projekte oder so, die auf der ISS oder die auf die ISS möchten, als wir real mit unseren Ressourcen tatsächlich durchführen können. Insofern ist auch immer unser Bestreben mit anderen Partnern, vor allem USA, Russland, aber natürlich auch mit Japan und Kanada, Kooperationen einzugehen und von dort weitere Ressourcen zu bekommen, einfach um mehr zu machen.
Ja. Ist es denn noch vorstellbar, dass die Kapazitäten der ISS noch einmal weiteres Mal ausgebaut werden? Also in gewisser Hinsicht, das ist ja erstmal fertig. Also so das, was ursprünglich geplant war, ist zusammengebaut worden oder fehlt noch irgendwas? Ich weiß gar nicht.
Es wird, sagen wir, der Ausbau im US-Segment ist im Prinzip beendet. Mit dem Ende des Shuttle-Programms wurde so weit geführt, um den Ausbau des US-Teils wirklich fertigzustellen. Mhm. Es werden natürlich immer weitere Experimente ausgetauscht, Ersatzteile hochgebracht und so weiter, ja. Aber nicht die großen Elemente. Auf der anderen Seite, im russischen Segment gibt es das nächste Modul, das sogenannte MLM. Das ist im Prinzip mehr oder minder baugleich zum Service-Modul. Ein neues Multipurpose-Lab-Modul, heißt dafür steht MLM. Im russischen Segment ist bisher etwas drangvolle Enge. Das ist zum einen von der Anzahl der Modulen nicht so groß wie die anderen Labore. Und natürlich müssen auch die Russen all ihr Storage, Onboard-Storage und so weiter in den eigenen Modulen halten, sodass sie also wirklich jetzt großen Wert drauf legen, ein neues Science-Modul zu haben und endlich auch mal richtig Platz für wissenschaftliche Experimente im größeren Stil zu haben. Wobei die Russen dann auch vor allem, wenn die ISS eine Perspektive über 2020 hinaus hat, auch noch planen, weitere Module im russischen Teil der Raumstation anzuflanschen, inklusive auch Solarmodulen, um auch ihre eigene elektrische Power zu generieren. Mhm. Sie haben auch massiv ihr Telemetriesystem aufgerüstet, ja, also um die Datenübertragung zu optimieren. Also hier ist doch auf russischer Seite noch einiges im Fluss, ja, und wird sicher in den nächsten Jahren auch entsprechend noch expandieren.
Ja, also da ist sozusagen noch da ist noch Raum für Erweiterung vorgesehen und soll auch erweitert werden. Wie viele Science-Module gibt es denn im russischen Teil derzeit, also dedizierte Science-Module?
Es gibt eigentlich kein dediziertes Science-Modul, ja. Das ist also der große Engpass auf der russischen Seite. Insofern sind sie natürlich bestrebt, das MLM möglichst bald hochzubringen.
Also es wäre dann sozusagen das erste Modul, was vollständig ausschließlich der Forschung dann gewidmet ist.
Richtige Science-Modul, ganz genau. Ja, wo man wirklich auch Platz hätte und auch eine entsprechende Infrastruktur, die obwohl es ein bisschen anders aufgebaut ist. Also es werden dort keine ganzen Racks ausgetauscht, sondern es sind mehr so Einbau-Racks oder so in die entsprechende Experimenteinschübe, so bis zu annähernd Kühlschrankgröße, also nicht Gefrierschrank, sondern Kühlschrank, dann eingebaut werden können. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Hängt natürlich auch wieder mit dem russischen Hatch zusammen, 70 Zentimeter.
Manchmal gelingt es ja der ISS auch wirklich so in das Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit durchzudringen, obwohl man sich vielleicht häufig nicht so richtig Gedanken darüber macht, dass das Ding da fliegt. Aber man kann es ja tatsächlich regelmäßig sehen, wenn man nur zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle schaut, weil so weit weg ist es ja nun dann auch wieder nicht. Was denkt man, wenn man jetzt mit so einem, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen populär rüber, aber dieses großartige Musikvideo, was dieser Commander Hatfield aus Kanada gemacht hat, was um die Welt herumging, das hat irgendwie eine Verbindung geschaffen, war mein Eindruck zu diesem Projekt, wie schon lange keine Aktivität mehr vorher. Hat man das gemerkt, wenn man so in diesem ISS-Apparat ist, dass die Wahrnehmung dieses außergewöhnlichen Projektes sich dadurch ändert?
Das ist sicher richtig. Also das ist natürlich auch visuell und in dem Fall natürlich auch akustisch eine ganz andere Wahrnehmung. Die ist natürlich mehr oder minder auch in Echtzeit. Ja.
Ja.
Währenddessen viele Experimente, es ist sehr lange dauert, bis man was davon sieht, ja, oder auch medizinische Untersuchungen, dann merkt man erst, wenn das Experiment ausgewertet ist, was ist das Resultat. Ähnliche Kategorie ist zum Beispiel auch Erdbeobachtungsaspekte oder so, wo die Crew von oben, wenn sie vor allem über die nächtlichen oder die dunklen Teile der Erde fliegt, die beleuchtenden Städte und so weiter aufnimmt, oder Vulkanausbrüche oder Hurricanes und so weiter. Das sind Dinge, die die Menschheit natürlich auf der Erde irgendwo kennt, ja, aber damit aus einer ganz speziellen, natürlich auch sehr, sehr attraktiven Perspektive sieht.
Ja.
Aus einer fotografischen Perspektive, natürlich auch filmischen Perspektive, also nicht nur einzelne Bilder, sondern bewegte Bilder. Und dann ist natürlich noch der menschliche Aspekt, okay, der Mensch im Weltraum, ja, er lebt dort, arbeitet dort, aber kreiert auch Emotionen von dort, ja, wie jetzt Chris Hatfield mit seinem Song und so weiter.
Auch mit seinen Fotos. Ich meine, ich glaube, er hat mehr Fotomaterial dort von oben generiert als kaum ein Astronaut oder überhaupt kein Astronaut vorher. Beeindruckendes Material. Und vor allem, ich denke, er hat auch, ich meine, er war nicht der Erste, also auch Paolo Nespoli vor kurzem ist auch sehr sichtbar gewesen, fand ich, hat sich da den ganzen Tag über Twitter und andere Kanäle sozusagen auch mit denen da unten auseinandergesetzt. Und ich dachte mir dabei immer wieder so, ja, vielleicht ist das auch, sagen wir mal, eine Art der Wissenschaft, die an der Stelle verstärkt werden sollte, dass man eben schaut, ob man nicht mit dieser Öffentlichkeit, mit dieser aufmerksamen Öffentlichkeit, eben auch getragen durch das Internet, nicht vielleicht in zunehmendem Maße sich mal Projekte ausdenken soll, die quasi auch die Beteiligung dieser Öffentlichkeit, also die unmittelbare Beteiligung dieser Öffentlichkeit in irgendeiner Form mit einschließt. Dass das sozusagen nicht nur so ein, Platz für Wissenschaftler ist, sondern quasi auch ein Spielplatz für die Menschheit als solche.
Das ist sicher ein wichtiger und interessanter Aspekt. Vielleicht auch in diesem Bereich. Es wird vielleicht schwierig sein, zumindest viele Experimente zu finden, die diesen Kriterien irgendwie genügen, ja, dass dies in guter Sichtbarkeit, Verständlichkeit und auch in angemessener Zeit abläuft, ja, weil viele von den Experimenten dauern einfach viel zu lange, die müsste man dann im Nachhinein wieder in Zeitraffer da irgendwie zusammensetzen, wie sich einzelne Zellen verändern oder wie sich Fluide bewegen oder so. Und dann ist es vielleicht immer noch für viele Leute schwierig zu verstehen, was ist das, was soll das, was sehe ich da? Ja. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig und visuell attraktiv, die gewisse Demonstrationsexperimente, die Astronauten machen, auch für die jüngere Generation, für die Schüler und so weiter, relativ einfache Experimente, wo sie physikalische Effekte demonstrieren, die durch Schwerelosigkeit, durch Kombination von schwachen Kräften, die da dann letzten Endes noch übrig bleiben, dort zutage treten oder nicht mehr zutage treten. Dinge, die man auf der Erde einfach so erwartet und dann ist man da oben und dann ist es nicht mehr. Ja. Und ich glaube, diese Dinge sind sehr, sehr attraktiv. Auch 3D-Aspekte, also dreidimensionale Aspekte in der Raumstation, außerhalb der Raumstation oder Beobachtung von der Raumstation und solchen Dingen ist sehr schön. Aber auch im klimatologischen Bereich oder bis hin zum Erdbeobachtungsbereich, glaube ich, kann man da ganz interessante Effekte haben. Zum Beispiel, wir bereiten eine Nutzlast vor, die 2016 fliegen wird, die sich mit dem Bereich, also in der oberen Atmosphäre beschäftigt, wo teilweise enorme Entladungen stattfinden. Ja, also das gute Gewitter, das wir auf der Erde sehen, aber natürlich eher in großen Höhen. Mhm. Und die dann solche Dinge letzten Endes auch registrieren. Und das ist natürlich sicher auch dann visuell wieder interessant, ja, und auch sehr, sehr transient, um von der Darstellung her, von der Wahrnehmung.
Ja, vielleicht sollte man mal in dem Research Announcement auch nochmal explizit ein Projekt ausloben, was so eben diese Verbundenheit maximal fördert, sozusagen als weiteres oder einzelnes Kriterium, was dann auch nochmal zum Einsatz kommt.
Absolut, auch dies ist immer, also absolut willkommen. Wir haben auch ein Experiment, das war in dem letzten lebenswissenschaftlichen Ausschreibung das höchst rangige von der Punktzahl her, das sich mit dem Zug oder mit der Migration von Zugvögeln beschäftigt, die also praktisch global hier unterwegs sind, so dass man mit sehr, sehr kleinen Transmittern an den Vögeln und also nicht nur an ein paar Vögeln, sondern Jahrhunderten und Tausenden den globalen Vogelzug von der ISS aus registriert. Also der Transmitter sitzt auf dem Vogel, auf den einzelnen Vogeln. Der Receiver auf der ISS, ja, muss natürlich ein sehr guter Receiver sein, weil der Vogel kann nur eine sehr kleine Batterie tragen und nur eine sehr kleine Sendeleistung, ja, so dass man dort auch die globale Vogelwanderung oder Migration von der ISS beobachten kann. Mhm. Was Ähnliches, wie wir seit nunmehr 3 Jahren mit auch Schiffen machen, das sogenannte Automatic Identification System. Das ist also nichts Wissenschaftliches in dem Sinne, mehr so eine technologische Anwendung, auch im operationellen Sinne, wo man den Schiffsverkehr praktisch auf den Weltmeeren registrieren kann. Die Schiffe hat jedes...
Direkt von der ISS werden die sozusagen...
Die haben einen Transponder jeweils, ja, mit einer gewissen Kennung natürlich. Ja. Ja, und auf der ISS, man sieht es auch auf manchen Bildern, das ist eine kleine stabförmige Antenne, einen Receiver, ja, und die schickt dann praktisch die Daten über die Telemetrie letzten Endes.
Das heißt, da wird sozusagen so ausgenutzt, dass die ISS auf so relativ niedriger Höhe permanent mit hoher Geschwindigkeit eigentlich zumindest so diesen Mittelstreifen.
Ja. Und da spielt auch das eine Kriterium keine Rolle, dass die ISS nicht über die Pole fliegt, ja, von ihrem Orbit, ja, weil im Polbereich fahren wenig Schiffe.
Ja, klar.
Insofern geht einem da nichts ab. Und dies kann man dann letzten Endes auch mit erdgebundenen Daten kombinieren, weil natürlich entlang der ganzen Meeresküsten stehen ähnliche Systeme, aber die natürlich auch durch die Erdkrümmung nur 60 bis 100 Kilometer weit rausreichen. Und jetzt in Zukunft wird es natürlich auch zunehmend satellitengebundene Systeme geben für den gleichen Zweck letzten Endes.
Ja. Jetzt habe ich dann, fällt mir dann doch tatsächlich zum Schluss auch nochmal eine Sendung ein, auf die ich verweisen kann, und zwar aus einem bestimmten Grund. Envisat, dieser große Satellit, der ja leider nicht mehr funktioniert, soll ja künftig dann ersetzt werden durch eine größere Armada neuer Satelliten, das GMES-Programm, sehr breit aufgestellt, was halt Sicherheit und Erdbeobachtung Anwendungen hat. Und dabei kam auch zur Sprache, dass eben ein Großteil dieser Daten, wenn nicht sogar alle, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so genau, offen zur Verfügung gestellt wird. Dass man sozusagen wirklich anfängt, einfach mal allen diese Daten bereitzustellen, um sie auswerten zu können. Wie ist denn das so mit diesem Informationsfluss der Ergebnisse auf der ISS?
Das ist jetzt mal rein formal betrachtet, die Daten gehören ein Jahr lang dem jeweiligen Wissenschaftsteam.
Mhm, zur Auswertung.
Das Team kann nur eine Person sein, das können auch teilweise bis zu 20, 30 Mitglieder von einem wissenschaftlichen Projekt sein, zur Auswertung und zur Publikation. Danach sind nach diesem einen Jahr sind die Daten im Prinzip öffentlich. Mhm. Das heißt, sie sind allen Wissenschaftlern zugänglich. Es ist natürlich oft so, dass sich die Wissenschaftler zusammen oder miteinander ins Benehmen setzen sollten, weil Rohdaten ohne Kalibrierung und so weiter sind zu nicht viel zu gebrauchen oder so, dass also da eine gewisse wissenschaftliche Kooperation einfach nötig ist, ja, um dies zu machen. Aber natürlich werden auch die entsprechenden Publikationen dann wieder als Basis für weiterführende Experimente oder Experimentziele benutzt, ja, um ja, Ähnliches oder anderes im wissenschaftlichen Sinne zu untersuchen. Wenn wir auch internationale Kooperationen haben, also auch über ESA-Mitgliedsländer hinaus, stehen natürlich die Daten auch international den anderen Partnern genauso uneingeschränkt zur Verfügung. Die wissenschaftliche Welt an sich ist da sowieso sehr, sehr liberal, also sehr viel liberaler als die Formalien eigentlich, ja. Dies den möglicherweise Eindruck erlauben oder so.
Ja. Ja, Martin, haben wir noch irgendwas Wichtiges ausgelassen, was du gerne noch hier mit auf den Weg geben möchtest?
Ich denke, die Raumstation, man muss dies wirklich als ein permanentes Labor mit speziellen Randbedingungen betrachten, wo man sehr viel tun kann. Natürlich auch manche Dinge nicht ganz so elegant tun kann oder mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sind im Vergleich mit dem Laborbetrieb. Dies muss man sicherlich berücksichtigen. Ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist auf vielerlei Aspekten die internationale Kooperation. Sie hat gezeigt, dass ganz verschiedene Technologien, verschiedene Systeme, verschiedene Schnittstellen miteinander korrespondieren, kommunizieren, funktionieren können über viele Jahre. Diese internationale Partnerschaft hat auch gezeigt, dass, und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, auch politisch und programmatisch, dass in schwierigen Zeiten, also nicht nur technisch schwierigen Zeiten, wie nach dem Shuttle-Absturz oder so, aber auch in finanziellen schwierigen Zeiten in einzelnen Ländern, die globale Partnerschaft dieses Projekt, dieses multinationale globale Projekt am Laufen erhält, ja, rein durch die Verpflichtung zum einen und es will eigentlich keiner aussteigen, ja, und man sagt dann, okay, wir haben aber die Partnerschaft. Wir haben eigentlich beschlossen, dass wir bis auf Weiteres, und es gibt ja kein nominelles Ende der Raumstation, dieses globale Projekt weiterführen. Und ich denke, es gibt noch sehr, sehr viel zum Forschen im Grundlagenforschungsbereich, im Anwendungsforschungsbereich. Die Raumstation, viele von den Experimenten, vor allem im lebenswissenschaftlichen, aber durchaus auch teilweise im physikalischen Bereich und technologischen Bereich, auch Lebenserhaltungssysteme, dienen der Vorbereitung von der bemannten Exploration des Weltraums auch über den Low Earth Orbit hinaus. Das ist zwar, wie man sieht, nicht ganz einfach im erdnahen Orbit, ja, und wie du auch vorhin gesagt hast, das ist ja etwas mager vielleicht, ja, wenn man nur eine sehr, sehr limitierte Anzahl von Menschen mit sehr großem Aufwand, ja, ja. Dort im All halten kann. Das heißt, wir müssen sehr viel noch lernen in technischer Hinsicht, in operationeller Hinsicht. Auch die ganzen Schwierigkeiten auf der Raumstation wurden teilweise wirklich oder größtenteils gemeinsam gemeistert. Die Russen haben einen wunderbaren Service, Logistikservice gemacht in den Zeiten, wie Shuttle nicht fliegen konnte. Man sieht, man kann sehr viel modulieren von den Ressourcen her, entsprechend den jeweiligen Randbedingungen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige politische, technische und auch humanitäre Aufgabe und auch Sinn und Zweck der Raumstation, all diese Dinge, all diese Aspekte wirklich in der Realität zu zeigen und abzudenken und wie man damit letztendlich auch umgeht für zukünftige große Projekte, kleine Projekte. Also ich denke, dieses Projekt hat gezeigt, was es zu leisten imstande ist, und das wird sicher auch noch viele Jahre imstande sein. Ich denke, es wird auch interessant werden, sicher auch an manchen Stellen etwas problematisch, wenn mal die Raumstation in die Jahre kommen wird, wenn man darüber befinden wird, okay, wie lange macht es noch Sinn zu betreiben? Mhm. Das wird sicher weit jenseits von 2020 sein. Und was macht man letzten Endes danach? Aber bis dahin, denke ich, haben einige Generationen von Forschern noch, aber auch von den Technikern, vielfältige Möglichkeiten, sich dort zu betätigen. Und ich glaube, man kann auch wirklich sagen, Europa war dort seit jeher sehr, sehr aktiv auf der technischen Seite, aber auch vor allem im wissenschaftlichen Bereich. Wir haben nie irgendwelche dogmatischen Einschränkungen gehabt. Ja, nur explorationsbezogene Forschung ist gut, ja, oder wertvoll, und alles andere, Physik wie die NASA, braucht man nicht. Ja. Inzwischen ist die NASA wieder voll auf unserer Seite. Ja, ja. Sie ist in der Physik zurück, in der Materialwissenschaft. Wir haben wunderbare Kooperationen, und denke, so ist dieses Großprojekt, ich möchte es fast so sagen, also von unschätzbarem Wert. Und insofern sollte man auch nicht gar zu sehr immer nur über die Kosten diskutieren, die natürlich ein wesentlicher Faktor sind. Aber ich glaube, dass all diese, die Benefits, die daraus entspringen, aus der Raumstation, alles, was man lernen kann und rausbekommt, dieses sicherlich aufwiegt. Und man nicht immer die Frage stellen soll, ist es das wert oder wie viel kostet dies, wenn ich dieses herausfinden will letzten Endes.
Ja, Martin, schöne Worte zum Abschluss. Denke, damit haben wir es dann auch hier zusammengebracht. Vielen Dank für die Ausführungen zur Forschung in und um die ISS herum. Und wenn ihr interessante Ideen habt, was da irgendwie auch nochmal geforscht werden soll, demnächst gibt es dann wieder eine Ausschreibung. Vielleicht fällt euch ja was ein. Ja, ich sage danke. Tschüss, bis bald bei Raumzeit.